Die Predigt »Wer sagt ihr, dass dieser ist?« wurde am Sonntag, dem 27.12.1964 in Phoenix, Arizona gepredigt. Übersetzt wurde diese von Fritz Röchert. Guten Morgen, Freunde. Ich erachte es ganz gewiss als ein Vorrecht, hier in dieser Gemeinde zu sein. Und ich liebe so ihren Namen, mit dem wir beginnen. Sie heißt Jesu Name. Ich liebe das. Und ich denke, durch den ich erlöst wurde, der herrliche Name des Herrn Jesus. Und dann an diesem herrlichen Sonntagmorgen, ausgerechnet in Phoenix, mit meinen guten Freunden versammelt zu sein. Ich wüsste keinen Platz, wo ich lieber wäre, so lange, bis ich mit euch allen zusammen in der Herrlichkeit bin. Und das ist das große Ereignis, jener Tag, nachdem wir Ausschau halten. Ich wurde wegen einem Krankheitsfall angerufen, um heute hierher zu kommen. Ich sprach auch mit Bruder Outlaw, meinem kostbaren Freund, und er lud mich freundlichst ein, hierher zu kommen. Und all die Prediger hier in Phoenix sind wirklich gut zu mir gewesen. Manchmal frage ich mich, warum ich nach Tucson umgezogen bin. Ich bin 3 Jahre da unten gewesen und nie hinter irgendein Pult eingeladen worden. Deshalb meine ich, dass ich meinen Besuch hier in Tucson oder hier in Phoenix machen muss, wo ich mich willkommen fühle. Nun, vielleicht brauchen Sie mich eines Tages. Ich habe neulich abends dort gepredigt und ich predigte 3 Stunden. Kein Wunder, dass Sie mich nicht mehr gebeten haben, wiederzukommen. Aber ich habe solch ein Mitfühlen in meinem Herzen für Gott und sein Volk. Ich bin so langsam und ich habe Angst, dass ich etwas auslasse und nicht genügend hineinbekomme, und so lege ich ungefähr 3 oder 4 Botschaften in eine. So bitte ich euch Menschen deshalb, die ihr da gewesen seid, um Entschuldigung, dass ich euch so lange dagehalten habe. Ich hätte das nicht tun sollen. Auch bin ich froh, heute Morgen mit Bruder Carl Williams hier zusammen zu sein und mit dem jungen Jimmy hier und dem Chor und meinen Freunden, den Mosley-Brüdern. Ich sehe Brad, Bruder John Jarrett und viele meiner Freunde, Bruder Pat Tyler hier, von weit her in Kentucky. Und ausgerechnet in dieser Versammlung heute Morgen sind so viele Freunde. Seht, ich habe eine Menge meiner Freunde aus Tucson und so weiter hier sitzen gesehen. Ich denke an einen Tag, wenn all das hier zu Ende ist, dann werden wir uns da versammeln, wo wir... Da müssen wir dann nicht mehr aufhören, dieser schönen Musik zuzuhören, versteht ihr? Zufällig bemerkte ich gerade, dass der Sohn von Bruder William da hinten sitzt. Neulich abends gab er in Ramadain ein Zeugnis. Ich denke, er ist nahezu 6 Fuß groß, 1,80 Meter. Aber nach diesem Zeugnis sage ich euch, da war er, glaube ich, 10 Fuß groß, circa 3 Meter. Ich schätze das wirklich, was der Junge sagte, so ein wunderbares Zeugnis. Ich höre diese feinen jungen Burschen, wie sie ihren Glauben bezeugen, in dem Christus der Mittelpunkt ist. Ich werde alt und eines Tages muss ich abtreten und nach Hause gehen. Und wenn ich dann diese jungen Burschen heranwachsen sehe, wie sie bereit sind und sich zubereiten, um da weiterzumachen, wo ich aufhöre. Und in dieser Weise tun wir es. Und in dieser Weise hat sich das Leben ausgebreitet. Eine Generation wird nachrücken. Vater und Mutter, sie ziehen ihre Kleinen auf und sehen dann, wie sie heiraten und die Enkelkinder kommen daher. Nach einer Weile gehen Mama und Papa zum Staub zurück. Und dann, zu der Zeit, sind die Kinder wieder soweit für die Enkelkinder und dann gehen sie hinab. Aber eines Tages wird eine große, allgemeine Auferstehung sein. Wir werden alle in die Gegenwart Gottes gerufen, um Rechenschaft abzulegen für das, was wir mit dem getan haben, was Gott uns gegeben hat. Jesus Christus. Und darum bin ich so froh zu wissen, dass ich in dieser Generation mit solch einer feinen Gruppe von Menschen zusammengelebt habe, denen ich um die ganze Welt herum begegnet bin. Ich bin Gott einfach dankbar. Und eines Tages, wenn mein Aufruf kommt, nun, dann werde ich den Taten begegnen müssen, die ich begangen habe. Ich möchte, dass sie alle zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes sind. So wie wir uns dem neuen Jahr nähern, so sind viele Dinge, von denen ich wünschte, ich könnte sie vergessen. Aber ich habe sie ihm bekannt, dass sie falsch waren, und er hat sie in das Meer der Vergessenheit getan, und er wird sich ihrer nicht mehr erinnern. Doch seht, wir sind nicht so gemacht, wir werden uns immer erinnern. Wir können einander vergeben, aber wir können es nicht vergessen, weil wir anders gemacht sind. Aber Gott kann es vergeben und vergessen. Er kann es einfach auslöschen, als ob es nie war, versteht ihr? Weil er Zugang hat zu diesem Meer der Vergessenheit, aber wir nicht. Stell dir das nur vor, dass Gott sich noch nicht einmal erinnern kann, dass wir je gesündigt haben. Stell dir das vor. Der Chor, ihr jungen Leute, wenn das... Was haltet ihr davon? Gott erinnert sich noch nicht mal, dass wir je gesündigt haben. Sieh, er kann die ganze Sache vergessen und es wird nie wieder in Erinnerung gebracht werden. Wäre das nicht eine Sache? Dies ist einfach nicht der Platz zum Spaßen. Ich glaube nicht an dieses Spaßen oder Scherzen in... Es erinnert mich an einen meiner Freunde. Er ist inzwischen in die Herrlichkeit eingegangen. Aber er hat mir einmal eine kleine Geschichte erzählt über ein Ehepaar, das in die Stadt gezogen war. Sie kamen vom Lande. Dieses junge Ehepaar hatte einen alten Vater und der stand so richtig in Flammen für Gott. Die junge Frau hatte nun, es war ihr Vater, einige bestimmte Leute zu sich kommen lassen. Ihr wisst ja schon, wo dann diese bestimmte Unterhaltungsart abgehalten wird. Und so wollte sie eben an jenem Tag eine Art Unterhaltung in ihrem Hause haben. Und ihr Papa, dachte sie, nachdem er sein Mittag gegessen hat, würde dann seine Bibel nehmen und ins Wohnzimmer hinein und eine Weile darin dann lesen. Er würde sie dann hinlegen und danach jubeln und jauchzen und schreien und so weiter. Er würde aufstehen und seine Brille aufsetzen und weiterlesen. Wenn er dann wieder etwas fände, würde er wieder seine Brille abnehmen und anfangen zu schreien und zu jauchzen. Sie sagte sich, das würde meine Party unterbrechen, daher sollte ich mit Papa etwas tun. Ich weiß aber nicht, was ich mit ihm tun soll. So beschloss sie, ihn nach oben gehen zu lassen. Sie brachte ihn nach oben, direkt über die Partystelle. Und ihr kam noch der Gedanke, ich kann ihm seine Bibel aber nicht geben, denn er würde da oben dasselbe tun. So gab sie ihm einfach ein altes Erdkundebuch und schickte ihn nach oben. Sie sagte, Papa, schau dir die Bilder aus der Welt und die Sachen an, während wir die Party haben. Wir werden nicht zu lange machen. Wir werden unten sein und nach einer Weile kommst du dann wieder herunter. Ich weiß, du möchtest dich nicht da aufhalten, wo all diese Frauen sind. Er sagte, nein, das ist in Ordnung, Liebling. Ich werde nach oben gehen. So machte sie ihm Licht und einen kleinen Raum zurecht und sie dachte, nun, so erledigt es sich. Jetzt wird er sich einfach die Bilder ansehen und ein bisschen Erdkunde lesen. Und dann nach einer Weile kann er wieder herunterkommen und es wird alles gut sein. Nach einer Zeit dann, als sie mitten am Trinken ihrer Nelkenlimonade waren, wisst ihr, und ihre Party hatten, nach einer Weile wurde aber das Haus erschüttert, denn der alte Mann fing an, jubelnd und springend den Flur auf und ab zu laufen. Und sie dachte, was ist mit ihm geschehen? Er hat doch seine Bibel nicht da oben. Er muss eine Bibel zu fassen bekommen haben. So rannte sie die Stufen hoch und sagte, Papa, das ist nicht die Bibel, was du da liest. Das ist ein Erdkundebuch. Er sagte, ich weiß es, Liebling, ich weiß es. Aber gestern habe ich in der Bibel gelesen, wo Jesus sagte, dass er unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit geworfen hat, sieh, und er wird sich nie mehr daran erinnern. Und ich habe bis dahin gelesen, wo sie in dem Erdkundebuch sagen, es gibt einige Stellen im Meer, wo sie noch nicht einmal den Grund finden können. Denk nur, sie gehen noch tiefer, suchen noch weiter. Das machte ihn glücklich. Darum, wo immer du hinschaust, kannst du Gott finden. Sieh, wenn du dich nur umschaust, alles wird von ihm sprechen. Ich sagte jetzt wirklich ernst zu Bruder Outlaw, worüber soll ich heute Morgen sprechen? Hast du deine Weihnachtsbotschaft gebracht? Er sagte, ja. Ich sagte, deine Neujahrsbotschaft? Nein. So hatte ich hier ein paar Entwürfe, damit, wenn ich irgendwo eingeladen werde, ich meine Neujahrsbotschaft bringen werde. Ich dachte, ich sollte das Bruder Outlaw für seine Neujahrsbotschaft nächste Woche überlassen. So dachte ich, ich sollte vielleicht hier auf einen kleinen Text zurückkommen, der uns für ein paar Minuten beschäftigen soll, so der Herr will. Und wir vertrauen, dass er uns segnen wird. Ich möchte Bruder Outlaw und der Gemeinde hier für die Einladung danken, dass ich hier sprechen darf. Wie Bruder Outlaw sagte, dass unsere Freundschaft nie vertrocknet ist. Die Gnade Gottes hat uns all diese Jahre hindurch zusammengehalten. Die erste Gemeinde, die mich eingeladen hat und wo ich hingekommen bin, war hier in Phoenix. Ich glaube, ich sehe hier Bruder Trow. Ich bin aber nicht sicher, er sitzt sonst vorne. Ist das richtig, Bruder Trow? Ich glaube, er war in jener Zeit unterwegs. Ich bekam einige kleine Dinge, die er mir während jener Zeit gab. Sie haben es ausgeformt oder so ähnlich. Wisst ihr, so kleine Kupfergegenstände von hier oben, wo ihr lebt. Und du schaust umher... Und ich frage mich nur, was es sein wird an jenem Morgen, wenn wir hinübergehen, wisst ihr, und die Menschen sehen werden. Wisst ihr, wir werden dann ganz anders aussehen als jetzt, das ist richtig. Wir werden nicht mehr von Sünde gebrandmarkt oder in hohem Alter sein. Wir werden vollkommen sein. Oh, ich sehne mich nach dieser Zeit, ihr nicht auch? Wo all die Schwierigkeiten vorbei sein werden. Und jetzt habe ich eine Botschaft von Gott, die ich spüre. Ich möchte nicht anders sein, aber ich muss aufrichtig sein. Und wenn ich nicht meine Überzeugung ausspreche, dann könnt ihr mir kein Vertrauen schenken. Denn dann wäre ich eher ein Verräter oder ein Heuchler. Und seht ihr, ich möchte alles andere als das sein. Ich mag ein paar Freunde auf der Erde verlieren, aber ich möchte treu zu meiner Überzeugung stehen, zu dem, wovon ich denke, dass es richtig ist. Nun, vor Jahren war es sehr leicht, als ich zuerst losging, und die Zeichen und die Botschaft und das Predigen, überall war ein offener Arm. Komm, 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 komm. Und dann siehst du, dass jedes echte Zeichen von Gott eine Botschaft hat, eine Stimme. Sieht, sie folgt dem. Gott gibt so eine Sache wie diese nicht nur, weil er Spaß am Geben hat. Er sendet etwas hervor, um die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was er festlegt zu sagen. So wie wir diesen wunderbaren Gesang hatten, den der Chor gab. Was sollte es bewirken? Es sollte die Menschen still machen für eine anschließende Botschaft. Das ist es, was ein Zeichen bewirkt. Moses hatte die Zeichen, von denen wir neulich abends sprachen. Und diese Zeichen hatten Stimmen. Und wenn die Stimme sprach, Jesus kam hervor und heilte auch die Kranken. Er war ein großer Mann. Die Zeit kam und der Prophet war auf der Erde. 400 Jahre lang hatten sie keinen mehr gehabt. Und nun war er hier auf der Erde und tat Zeichen. Da war er ein feiner Bursche. Jeder wollte ihn haben. Aber als die Botschaft, die diesen Zeichen folgte, die Stimme hervorkam, als er sich eines Tages hinsetzte und sagte, ich und mein Vater sind eins. Oh mein, das war etwas anderes. Sie wollten das nicht, versteht ihr? Die Welt ist genau so, freilich, Freunde, versteht ihr? Alles, was sie bekommen können, nehmen sie. Wenn sie sich selbst damit helfen können, dann merkt man, dass sie es so lange wahrnehmen, solange sie nicht bedrängt werden. Nun, so lange werden sie es tun. Aber wenn es Zeit wird, dass sie ihre Vorstellung über Dinge ändern müssen, das ist der Zeitpunkt, wo für sie die Schwierigkeit kommt. Nun seht, wir bauen ein Gebäude und nicht nur eine Mauer. Die Maurer legen in eine Reihe Steinblöcke und möchten einfach gerade weiterbauen. Nun, jeder Maurer kann das bauen. Aber es bedarf eines echten Meisterhandwerkers, um eine Ecke zu machen. Verstehst du? Wenn du eine Ecke machen musst, dann ist das der Zeitpunkt, wo es sich zeigt, ob du ein wirklicher Maurermann bist oder nicht. Wenn du die Ecke mitbauen kannst und die Gleichmäßigkeit, das Aussehen des Gebäudes einhalten kannst und die Ecke erstellst. Nun, an diesen Ecken ist es, wo die Schwierigkeit kommt. Die Maurer möchten gerade so bauen, aber wir bauen keine Mauer, sondern ein Gebäude. Nun, während wir heute Morgen hier ankommen, betet für mich und ich bete immer für euch. Und jetzt lasst uns gerade unsere Häupter in der Gegenwart des großen Jehova Gottes einen Moment beugen. Und wir erkennen unsere Unzulänglichkeit, jeder von uns. Und es ist nicht einer hier drin, der kein Bedürfnis hätte. Und ich frage mich, während wir beten, ob da irgendjemand von euch mit einem besonderen Anliegen ist. Wisst ihr, der unbegrenzte, unendliche Gott, wie ich neulich hier in Phoenix sagte, in dieser Versammlung hier, er ist genauso wie das Fernsehen. Christus ist jetzt genau im Gebäude hier. Sieh, jede Bewegung, die du machst, jedes Mal, wenn du mit dem Auge zwinkerst, es wird nie vergehen. Es ist in den Ätherwellen der Luft. Das Fernsehen erzeugt das nicht. Es pickt nur die Wellen von dir auf und wirft sie auf einen Bildschirm. Es ist auf jeden Fall da. Es war immer da. Jede Bewegung, die du je gemacht hast, lebt immer noch in der Luft. Siehst du jetzt, was wir beim Gericht sein werden? So ist Gott in gleicher Weise hier. Wir sehen ihn nicht, genauso wie wir diese Fernsehbilder nicht sehen. Es bedarf einer bestimmten Röhre oder eines Kristalls aus irgendetwas, um die Stimme aufzunehmen und um das Bild wiederzugeben. Das war hier, als Adam auf der Erde war, aber wir haben es erst ausfindig gemacht. Gott ist hier heute Morgen und an einem dieser Tage im Millennium werden wir es erkennen. Es wird nur noch wirklicher sein als Fernsehen oder ähnliches, dass er direkt hier in der Versammlung heute Morgen war. Während wir jetzt beten, erinnere ich dich und halte in deinem Herz dein Anliegen, das du hast, fest und erhebe nur deine Hand zu ihm. Willst du das tun? Sage, Herr, und denke jetzt in deinem Herzen an diese Dinge. Himmlischer Vater, wir haben nur diesen einen Zugang, und das ist auf dem Weg des Gebets. Und wir kommen im Namen des Herrn Jesus. Wir sind nicht würdig, den Namen verlauten zu lassen, ihn zu gebrauchen. Wir wissen es nicht, in keinem Fall denken wir, dass wir würdig wären, aber wir sind eingeladen worden, es zu tun. Und wir wissen, was er sagte, wenn ihr den Vater etwas in meinem Namen bittet, dann werde ich es gewähren. Wenn unser Glaube nur dahinter stehen kann, dass es sein Wort ist und wer er ist, dann sind wir sicher zu bekommen, worum wir gebeten haben. Du hast jedes Anliegen gesehen. Du hast meine Hand gesehen. Du kennst mein Anliegen. Und Vater, ich bete für jeden von ihnen, dass alles, wo sie einen Mangel haben, Herr, ich glaube nicht, dass eine Gruppe wie diese um etwas Verkehrtes bitten würde. Es wird etwas sein, das zum Voranschreiten zu ihrem Königreich dient. Es mag auch etwas für ihre eigene Heilung sein. Während wir das tun, möchten sie ihr eigenes Verständnis, sie möchten das, damit sie das Königreich Gottes fördern können. Und ich bete Gott, dass jedes und jedermanns Anliegen gewährt wird. Segne diese Gemeinde, ihren Pastor, die mit ihnen Verbundenen und die Diakone, Verwalter und alle ihre Mitglieder, die Besucher und Fremde. Sie sind keine Fremden, Herr. Wir sind alle deine Kinder durch Gnade und durch Christus. Und wir beten heute Morgen, dass du uns das Brot des Lebens jetzt geben möchtest, damit wir mit dem Verständnis von hier weggehen, dass diese Anliegen, um die wir gebeten haben, uns gewährt worden sind. Segne das Wort, Herr, während ich es lese. Es gibt keinen Menschen, der in der Lage oder berechtigt ist, das Wort auszulegen. Johannes sah das Buch in der Hand dessen, der auf dem Thron saß, und es war niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde, der würdig war, auch nur das Buch anzuschauen. Aber einer der Ältesten sagte, siehe, der Löwe aus dem Stamme Juda hat den Sieg errungen. Johannes erwartete einen Löwen zu sehen. Er sah ein Lamm, das geschlachtet worden war. Ein blutiges Lamm kam hervor und nahm das Buch und bestieg einen Thron und setzte sich. Und all die großen Persönlichkeiten des Himmels nahmen ihre Kronen von ihren Häuptern und beugten sich und wussten, er war würdig. Herr, wir bitten, dass er zum Thron unserer Herzen kommt heute Morgen. Steig herauf und nimm Besitz über jeden Gedanken, den wir haben, und nimm das Wort und sprich zu uns, damit wir mehr von ihm wissen mögen und von seinem Plan in unserem Leben. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Wenn ihr euch jetzt der Bibel zuwenden möchtet und ihr findet die Schriftstelle in Matthäus, dem 21. Kapitel, und wir fangen an mit dem Lesen des 10. und des 11. Verses des 21. Kapitels von Matthäus. Es wäre gut, wenn ihr nach Hause geht, wenn ihr das nicht schon während dieser Ferien getan habt, wenn ihr dieses Kapitel durchlesen würdet. Es ist sehr gut. Es ist alles gut. Dieses besonders für diese Jahreszeit und mit der Botschaft, von der ich hoffe, dass der Heilige Geist sie mich euch heute Morgen bringen lässt. Passt jetzt auf, während wir den 10. Vers lesen und den 11. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sagte, wer ist dieser? Die Scharen antworteten, das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Gott füge zu seinem Wort den Zusammenhang dieser gelesenen Schriftstellen hinzu. Nun, wir wissen, welche Zeit es ist und viele von euch sind vertraut mit der Schriftstelle dieses besagten Kapitels. Es geschah wirklich an dem Tag, als Christus auf diesem kleinen Esel reitend in Jerusalem einzog. Es gibt eine Legende, die sagt, dass es ein weißer Esel war. Ich kann mir das vorstellen als eine Vorausschau seines zweiten Kommens auf einem Offizierspferd. Für die damalige Zeit sagte der Prophet, dass er reiten würde, »Dein König kommt zu dir auf dem Eselsfüllen und ist sanft und demütig. Das ist, wie er kommt, und auf einem kleinen Esel ein kleiner Lastenträger. Aber das nächste Mal kommt er aus der Herrlichkeit, im 19. Kapitel der Offenbarung. Er kommt als ein mächtiger Eroberer, sein Gewand in Blut getaucht, auf einem weißen Pferd sitzend, und das ganze Heer des Himmels folgte ihm auf weißen Pferden. Die Legende ist nicht von der Schrift her, auch nicht geschichtlich, aber die Legende glaubt, dass er auf einem kleinen weißen Esel ritt, als er in Jerusalem einzog. Nun, ich habe diese Schriftstelle ausgewählt, weil wir im Schatten der Weihnachtszeit und der Neujahrszeit sind, welches das Abschließen eines alten Jahres und das Einrichten eines neuen ist. Ein paar Tage weiter werden viele Menschen neue Seiten aufschlagen und neue Dinge tun und neue Gelübde machen, und es wird der Anfang eines neuen Jahres. Und es kommt mir nicht so sehr vor wie Weihnachten. Ich weiß nicht warum. Ich habe es immer gerne Weihnachtsmann-Tag genannt. Versteht ihr? Es ist nicht viel Wirkliches. Es kann nicht der Geburtstag Christi gewesen sein. Er kann es absolut gar nicht gewesen sein. Er muss im März oder April geboren worden sein, denn er war das Lamm. Und er war ein männliches Schaf und hineingeboren unter dem Widder, Aries. Ihr seht, es musste so sein. Und Schafe werden auf jeden Fall nicht im Dezember geboren. Schafe werden im Frühling geboren. Und dann noch eine Sache. Auf den Hügeln von Judäa, da liegen wohl 20 Fuß Schnee, circa 6 Meter. Wie konnten die Hirten da draußen gewesen sein? So kommt es in Wirklichkeit von der römischen Mythologie her, welches der Geburtstag des Sonnengottes war. Die natürliche Sonne, während sie vorüberzieht, werden die Tage länger und länger und die Nächte werden kürzer. Und zwischen dem 20. und 25. Dezember ist der Geburtstag des Sonnengottes in der römischen Mythologie. Und dann ihre Götter. Und dann feierten sie den Geburtstag des Sonnengottes. Und Konstantin zog die Verfassung der Kirche auf und des Staates und so weiter. Er sagte, wir werden es ändern, ohne zu wissen, welcher Tag es war. Und werden es verlegen auf den Geburtstag des Sonnengottes und machten daraus den Geburtstag des Sohnes Gottes. Seht ihr? Wir aber wissen nicht, welcher Tag es war. Aber jetzt ist so viel von Christus herausgenommen, bis das alles. Einige haben wieder die Mythologie von Geschöpfen, die angeblich gelebt haben, mit dem Namen St. Nikolaus oder dem Christkind aus deutscher Mythologie. Und es ist alles nur ein Mythos und Christus ist überhaupt nicht darin. Und die Menschen haben es umgewandelt in Whisky und Glücksspiele und Gebräuche. Und ein Mann, ein Kaufmann, der seine Waren während der Weihnachtszeit verkaufen kann, kann fast für den Rest des Jahres davon leben, versteht ihr? Es ist ein großer geschäftlicher Feiertag. Und arme kleine Kinder sind auf der Straße, ihre Eltern sind nicht in der Lage, sie mit einem Geschenk zu beglücken, ähnlich dem vom Weihnachtsmann. Und sie gehen die Straße hinab mit ihren kleinen schmutzigen Händen und mit ihren kleinen roten Augen. Ich hasse es einfach, wenn ich es auf uns zukommen sehe. Es sollte ein feierlicher Tag der Anbetung Gottes sein, statt Kummer und Leid und der Dinge, die getan werden. Davon ist nichts für Christus, aber wir sind jetzt gerade mittendrin in all diesen. Wir finden uns jetzt so, wie sie damals waren. Seht, jetzt beginnt gerade das Einsetzen eines großen Festes. Jesus kam zu einem Passafest und er hatte Jerusalem betreten oder betrat Jerusalem. Und die Weissagungen von allem, was er tat, mussten erfüllt werden. Alles in der Bibel hatte eine Bedeutung. Jeder Name hatte eine Bedeutung. Nichts ist in der Schrift geschrieben ohne eine tiefgründige Bedeutung. Neulich sprach ich in Tucson abends darüber, warum mussten es Schafhirten statt Theologen sein? Er wurde gerade neben der Kirche geboren. Und der Heilige Geist ging den Weg in die Wüste hinaus und zog keine Theologen heraus, sondern Schafhirten. Es musste so sein. Theologen hätten solch eine Botschaft nicht geglaubt. Darum mussten es Hirten sein. Ich predigte hier oben vor einigen Jahren, warum musste es das kleine Bethlehem sein? Wenn der Herr will, möchte ich nächstes Mal Weihnachten darüber predigen, warum mussten es die weisen Männer sein? Diese Warums, sie haben Antworten darauf bekommen. Und sie sind direkt hier in der Bibel. Und wir leben in einer wunderbaren Zeit, die größte Zeit aller Zeitalter. Wir leben da, wo jede Zeit, die Zeit kann aufhören und damit kann die Ewigkeit eingeblendet werden und es so weiterlaufen. Die Zeitalter aller Propheten und Weisen hielten Ausschau nach, wir sollten jede Stunde auf unserem Posten sein und auf sein Kommen achten. Wir befinden uns an diesem Weihnachten genauso, wie sie damals beim ersten Weihnachten waren, freilich. Die Welt ist gerade dabei, auseinanderzufallen. Wie ich mal irgendwo in einer Weihnachtsbotschaft gepredigt habe, die Welt fällt auseinander. Und wiederum ist die Welt dabei, in Stücke zu zerfallen. Schau dir die Erdbeben hier in Kalifornien an. Ich sage voraus, vor dem Kommen des Herrn Jesus, dass Gott diesen Ort versenken wird. Ich glaube, dass Hollywood und Los Angeles und diese schmutzigen Orte da drüben, dass Gott, der Allmächtige, sie versenken wird. Sie werden unten auf den Grund des Meeres gehen. Und es ist so viel Sünde, man sieht, es ist die Grenze. Die Zivilisation ist mit der Sonne gewandert. Es begann im Osten und ging westlich. Und jetzt ist es an der Westküste. Wenn es noch irgendwie weitergeht, wird es wieder zurück im Osten sein. Darum ist das die Grenze. Und Sünde ist mit der Zivilisation mitgegangen. Und es wird zur Senkgrube aller Zeitalter. Sie tun Dinge, an die menschliche Wesen in irgendeinem anderen Zeitalter noch nicht einmal gedacht hätten. Frauen haben sich zu solch einem Schmutz hingegeben, dass es so weit gekommen ist, dass keine Frau in irgendeinem Zeitalter je an solch eine Sache überhaupt gedacht hätte, wie wir es heute tun. Und dann nennen wir uns noch Christen. Welch eine Schande. Kein Wunder, dass der große Prophet aufstand und dass er sagte, ich bin kein Prophet oder ein Sohn eines Propheten, aber er sagte, der Löwe hat gebrüllt und wer sollte sich nicht fürchten? Gott hat gesprochen und wer sollte da nicht weissagen? Seht ihr, es gibt etwas, das ausgerufen werden muss. Wir sind in einer kritischen Stunde, die Welt. Aber die Gemeinde, die wahre Gemeinde, nicht die Denomination, sondern die Gemeinde selbst, ist bereit für den größten Triumph, den sie je gehabt hat, das Kommen des Bräutigams zur Braut. Wir gehen auseinander, wir warten auf einen Messias oder so etwas, dass er kommt und uns errettet und uns aus allem herausholt. Wir sehen die Schwierigkeiten im Osten. Wir schauen nach Afrika hinüber zu den Aufständen und die Rassenprobleme und der Eingliederung und sehen die Rassentrennungen. Und wir haben uns alle so aufgeregt und so ein Hallo vor nicht langer Zeit hier gemacht, unsere farbigen Freunde. Wir müssen das haben, wir müssen die Eingliederung haben. Das ist es, was wir brauchen. Wir müssen Eingliederung haben, jeder Mensch gleich, jeder Mensch leid. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube nicht an Sklaverei. Diese Menschen, um darauf zu kommen, waren keine Sklaven. Sie sind keine Sklaven. Gott ist ein Absonderer. Ich auch. Jeder Christ ist eine Absonderung. Gott sondert sein Volk von all den restlichen ab. Sie sind immer eine Absonderung gewesen. Er erwählt eine Nation. Er erwählt ein Volk. Er ist ein Absonderer. Er machte wohl alle Nationen, aber doch muss ein wirklicher, echter Christ ein Absonderer sein. Sich von den Dingen der Welt und allem absondern und in eine Sache hineinkommen, in Jesus Christus. Aber sie machen ein großes Hallo darum. Ich habe versucht, ihnen zu sagen, das ist nicht die Sache, die unsere Nation retten wird. Das ist nur ein politisches Schema. Es ist eine Sache mit kommunistischem Hintergrund. Ich glaube, Martin Luther King ist dabei, sein Volk zu einem der größten Schlachten und Massaker zu führen, in dem sie je gewesen sind. Du siehst, das wird die Welt nicht zusammenbringen. Das wird uns nicht retten. Wir geben ihnen Eingliederung. Und jetzt ist es schlechter, als es je war. Sieh, das ist nicht die Frage. Es gibt nur eins, was helfen kann, das ist Gott. Und das wollen sie mit Gewissheit nicht haben. Sie wollten ihn damals nicht. Sie waren dabei, auseinanderzufallen. Und ihre Politik kam auseinander. Ihre Nationen zerbrachen. Ihre Kirche war zerschlagen und sie riefen nach einem Messias. Sie wollten ihn. O, sende uns einen Messias. Aber wenn er dann kommt, Gott gibt die Antwort auf dein Gebet. Du hast gebeten und du sollst empfangen. Ihr könnt hier stundenlang verweilen über Männer und Frauen, sogar Christen, die um etwas beten, und Gott gibt die Antwort und sie erkennen es noch nicht einmal. Und jetzt gab Gott ihnen die Antwort. Sie wollten einen Messias. Sie wussten, dass sie Cäsaren gehabt hatten, und sie hatten Davids gehabt, und sie hatten Salomos gehabt, der Weise. Sie hatten Davids gehabt, die mächtigen Kämpfer. Sie hatten alle Arten gehabt, aber sie erkannten, dass sie Hilfe vom Himmel brauchten und dass sie... Gott hatte ihnen einen Messias verheißen. Und er sandte ihnen diesen Messias als Antwort auf ihr Gebet, aber sie wollten ihn nicht. Ich frage mich heute, ob unsere Gebete... Du hörst sie sagen, bete für eine große Erweckung. Bete für dies. Bete für ein Hervorbrechen. Bete für Einheit. Ich frage mich, wenn Gott solch ein Programm senden würde, ob wir es dann annehmen, akzeptieren würden. Ich frage mich nur, ob wir das annehmen werden, was er uns sendet. Du siehst, der Grund, dass wir um diese Dinge beten, ist, weil wir wissen, es ist nötig. Aber wenn Gott es in der Weise sendet, wie er es möchte, dann stimmt es nicht mit unserem Geschmack überein. Und darum werden wir es nicht annehmen. Und so war es in jenen Tagen. Wenn er nicht nach dem Geschmack ihres Glaubens und ihres... Sie würden ihn heute wieder nicht annehmen. Das ist der Grund, dass sie die Frage stellten, wer ist das? Wer ist dieser Bursche, der da kommt? Sieh, es war eine gewaltige Zeit. Oh, jedermann war gespannt. Es war etwas im Begriff zu geschehen. Und schau die Welt heute an, in welch einer Spannung die ganze Welt lebt. Du gehst die Straße hinab, es ist noch nicht einmal sicher genug zum Fahren. Man ist nicht sicher, wenn man auf einer vierspurigen Autobahn ist. Jedermann ist in einer Spannung und zerreißt fast. Was ist los? Werde ruhiger. Wohin führt das? Das ist der Grund, weshalb die Irrenanstalten so voll sind. Das ist es, was die Gemeinde so in Unruhe versetzt hat. Sie sind mit dem Kopf so sehr in bestimmter Sache gebunden. Sie wollen nicht anhalten und Gottes Wort zu Rate ziehen und die Stunde, in der wir leben, alle unter einer Anstrengung, Anspannung. Und wir merken das jetzt. Wir sind uns dessen bewusst. Die Erde ist gerade erst durch große Geburtswehen gegangen. Und auch die Gemeinde geht durch Geburtswehen. Es muss durch Geburtswehen gehen. Ein jeder der Propheten, als sie in die Welt kamen, war es eine Geburtswehe für die Gemeinde. Die Welt ist durch einen Ersten Weltkrieg gegangen und durch einen Zweiten Weltkrieg und jetzt ist sie bereit für einen Dritten Weltkrieg und wieder ist es in Geburtswehen. Aber es gibt nur eine Sache, die Frieden bringen kann und das ist Christus. Unsere ganzen Schemen und unsere Ideen und unsere kirchlichen Aufbauten und unsere ganze Politik und unsere ganze Wissenschaft und alles, es ist bewiesen, dass es Unsinn ist. Und dann beten wir, dass Gott uns helfen und er eingreifen soll. Komm herein und tu etwas für uns. Und dann, wenn er es tut, dann frage ich mich nur, ob wir in der Lage sind, es anzunehmen, oder würden wir es überhaupt in Erwägung ziehen? Nun, das ist, was damals in ihren Tagen getan wurde. Sie hatten gebetet, sie hatten alle Arten großer Führer gehabt, sie waren unter Regierungen gewesen, sie waren unter allem gewesen, Richter. Aber sie erkannten, dass es nur eine einzige Sache gab, die sie zu retten vermochte. Das war der kommende Messias. Und der Messias bedeutet der Gesalbte, ein Mensch, der gesalbt war. Und weiter, der Mensch mit dem Wort gesalbt, das Wort unter uns Fleisch gemacht. Und als er kam, war er nicht so in dem Geschmack, wie sie ihn haben wollten. Es war nicht ihr Geschmack, wie er kam. Deshalb schrien sie, wer ist dieser Bursche? Was soll der ganze Lärm? Eine Gruppe von Bauern da unten am Tor, die Palmenzweige abbrechen und... Und man sagte, was soll das? Lasst sie schweigen. Sie gehen uns auf die Nerven, so wie sie schreien und rumkakehlen und so weiter. Er sagte, wenn sie schweigen, dann werden diese Steine unmittelbar schreien. Oh, die Zeit entfaltete sich. Weissagung war erfüllt worden. Kein Wunder. Der Löwe brüllt. Es hieß, wer will sich nicht fürchten? Und Gott hat gesprochen, wer sollte da nicht weissagen? Nein, wenn er nicht gerade nach unserem eigenen Geschmack war, wenn er nicht genauso war, wie wir ihn haben wollten, in der Weise, wie wir dachten, dass er kommen würde, dann wollen wir ihn nicht annehmen. Und dann waren es ihre Glaubensbekenntnisse, die sie von dem geschriebenen Wort weggebracht hatten. Sie waren so weit weg, dass sie es verfehlten, den zu erkennen, für dessen Kommen sie gebetet hatten. Ihre Kirchen hatten sie so weit weggebracht, bis genau die Sache, worum sie gebetet hatten, direkt mit ihnen war. Weil es nicht nach ihrem Geschmack war, darum konnten sie es nicht glauben. Sie mussten sich davon distanzieren. Sie verstießen es. Du kannst nur eine Sache tun, wenn du Christus begegnest. Entweder du nimmst ihn an, oder du verwirfst ihn. Du kannst nicht neutral weggehen. Das kannst du nicht tun. Es liegt nicht in deiner Möglichkeit. Das ist ebenso. Beachtet nur, wie wenige erkannten ihn, dass er das gesalbte Wort jenes Tages war. Sie, Gott im Anfang, der Unbegrenzte, und er wusste alle Dinge von Anfang an. Die einzige Sache, dass diese Dinge existieren, ist der Ausdruck seiner Attribute. Du hast ein Attribut. Es ist dein Gedanke. Du denkst etwas, dann sprichst du es und dann nimmst du es. Das ist Gott. Er im Anfang. Wenn du je im Himmel warst oder sein wirst, dann hast du im Himmel angefangen. Du bist ein Teil Gottes. Du warst sein Gedanke. Er kannte deinen Namen. Er wusste, wer du warst, bevor überhaupt ein Molekül da war, bevor ein Licht da war. Bevor irgendetwas da war, kannte er dich und deinen Namen. Und er tat ihn ins Lebensbuch des Lammes, bevor die Welt überhaupt gebildet war. Verstehst du, du warst sein Gedanke. Danach wurdest du ein Wort. Und ein Wort ist ein ausgedrückter Gedanke. Dann bist du sichtbar geworden. Das ist die Weise, wie er gewesen ist. Er war am Anfang alleine da. Gott wohnte alleine mit seinen Gedanken. Er wird das nie wieder tun, weil seine Gedanken sichtbar gemacht worden sind. Und das ist es, warum wir heute hier sind, weil Gott Gemeinschaft mit seinen sichtbar gewordenen Gedanken hat. Versteht ihr? Da sind wir. Darum kannst du durch Gedanken nicht eine Elle zu deiner Länge hinzufügen. Du kannst nicht dies oder das oder was anderes tun. Es ist Gott, der Gnade erweist. Es ist Gott. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und niemand kann zu mir kommen, wenn mein Vater ihn nicht zieht. Damit ist der Fall erledigt. Nun bedenkt doch, wie wenige von denen in seinen Tagen, von den Millionen auf der Erde, die noch nicht einmal wussten, dass er hier war. Stell dir nur vor, es waren 10 Millionen von Menschen, die nichts davon wussten. Und um sich das vorzustellen, in Israel waren zu der Zeit 2,5 Millionen Menschen in Palästina an Israeliten. Und noch nicht mal ein Hundertstel wusste es. Kein Wunder, dass er sagte, eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, und wenige sind es, die es finden werden. Stell dir nur vor, wie viele ihn nicht erkannt haben, wie viele nicht wussten, dass er derjenige war. Und diejenigen in der Umgebung, wo er war, das ist nur ein geringer Teil. Diejenigen, die mit ihm wandelten und ihn auf der Straße sahen und so weiter, sie erkannten nicht, wer er war, weil Satan gesehen hatte, dass er den schmutzigsten Namen hatte, der einer Person gegeben werden kann. Von der natürlichen Welt wurde er ein Unehelicher genannt, denn er, Satan, sagte, die Mutter von ihm wurde durch Josef Mutter, bevor sie mit ihm verheiratet war. So gab er, Satan, ihm einen unehelichen Namen. Und wieder hat die Gemeinde ihn in seiner großen manifestierten Kraft gesehen. Was manifestiert er? Er manifestiert kein Glaubensbekenntnis. Er manifestierte das Wort. Er war das gesalbte Wort selbst. Und als sie das stattfinden sahen, die Manifestation, der gesalbte Messias, lehnten sie es ab. Sie wollten es nicht. Es war nicht nach ihrem Geschmack. Das ist der mitleiderregendste Teil. Stell dir nur vor, genau wie in anderen Tagen. Sieh, jeder hatte seine eigene Auslegung des Wortes. Das ist der Grund, dass Israel Mose nicht erkannte. Das ist der Grund, dass die Welt Noah nicht erkannte. Das ist der Grund, warum alle Propheten nicht erkannt wurden. Sie hatten ihre eigene Auslegung des Wortes. Aber Gott hat in jedem Zeitalter seinen Messias gehabt, verstehst du? Noahs Botschaft zu verwerfen bedeutete Gott zu verwerfen. Noah zu verwerfen bedeutete umzukommen. Mose zu verwerfen bedeutete umzukommen. Sie waren die gesalbten Messiasse für ihr jeweiliges Zeitalter. Das Wort, das für das Zeitalter verheißen war. Und als Jesus kam, war er die Fülle des Wortes. Gott selber kam in eine menschliche Behausung aus Fleisch und Blut hinein. Er, der Gesalbte. Und sie hätten das erkennen sollen. Aber ihr seht, ihre Kirchenwelt hatte hier so hinzugefügt und hier weggenommen und so weiter, bis es so verfahren war, dass sie ihrer Kirche vertrauten anstatt dem Worte. Und als sie gesehen haben, dass ihre Kirche gesalbt war, da dachten sie, dass etwas Großes stattfand. Als sie aber das gesalbte Wort sahen, sagten sie, das ist Fanatismus. Dieser Mensch ist ein Teufel, ein Beelzebub. Es war im Gegensatz zu ihrer Kirche, ihrer Kirchenbekenntnisse und entgegen dem, was sie getan haben. Bei jedem Kommen eines Propheten war es so. Die Kirche wird vollkommen verfahren sein. Gott sandte sein Gesetz herab und gab ihnen einen Bund. Nach all dem kommt dann der Priester, er schneidet weg, fügt hinzu und macht dies und jenes und macht ein Bekenntnis daraus. Danach wird aber Gott aus dem Nichts heraus einen gesalbten Menschen erheben, der in der Kraft des Geistes erzogen worden ist. Und der wurde immer von den Priestern, von den Königen gehasst. Und gerade da, wo die falschen Propheten weiche Kleider trugen und so demütig wandelten und so weich mit den Königen und den Priestern waren, um sich eben große Namen zu verdienen und so weiter, da kam dann der echte, wahre Prophet aus dem Nichts hervor, eben aus keiner ihrer Organisationen. Wo war denn da in der Bibel, wo Gott einen Priester nahm und einen Propheten aus ihm machte? Wo hat Gott je einen kirchlichen Theologen, einen so geschulten Mann, einen so theologisch geschulten Mann genommen und einen Propheten aus ihm gemacht? Nirgendwo in der Geschichte hat er das je getan. In keinem Zeitalter hat er das je getan. Er, der Prophet, muss von diesem System wegführen und es zum Aufhören bringen. Und das ist es, was er hier getan hatte. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa in einer armen Familie geboren. Er hatte keinen kirchlichen Hintergrund, so wie sie es kannten. Sie kannten nur eines, dass er aus dem Stamme Juda war und dass seine Mutter und sein Vater aus der Linie Davids waren. Sie mussten hinaufziehen, um gezählt zu werden. Und hier war er, ein junger Bursche, und er tat nichts anderes, als wie die Kirchen zu zerreißen, und sie hassten ihn. Und sie konnten von ihm nichts anderes sagen, als dass er Wunder getan hatte. Petrus drückte das am Pfingsttage aus, indem er sagte, Jesus von Nazareth, ein Mann von Gott unter uns bestätigt, dass Gott mit ihm war. Und nicht, um zu seinem Wort etwas hinzuzufügen oder ähnlichen, um es eben ein wenig deutlicher zu machen. Er war Gott mit uns, Fleisch geworden. Gott mit uns. Neulich sagte ich abends, dass Mose, der dort mit seiner Hand in seinen Busen gelegt stand, dass das Gott in Mose war. Er hielt die Geheimnisse in seinem Herzen. Und als er die Hand ausstreckte, war sie weiß vom Aussatz. Dann legte er sie wieder an seinen Busen und es heilte. Nun streckte er sie uns wieder entgegen, als er den Heiligen Geist herabsandte, welches wiederum Gott war, nur in einer anderen Form am Pfingsttage. Und wir lehnen es ab. Wir wollen das nicht. Das ist die Weise, wie sie es damals taten. Das ist die Weise, in der wir es heute wahrscheinlich tun. Wir sehen, jeder hat seine eigene Auslegung. Das ist es, warum es so verwirrend ist. Aber ihr wisst, dass die Bibel sagt, dass dieses Wort nicht von eigener Auslegung ist. Es bedarf keiner presbyterianischen Auslegung. Es bedarf auch keiner Baptistenauslegung, noch bedarf es einer Pfingstauslegung. Gott ist sein eigener Ausleger. Er sagte, dass er es tun würde, deshalb tut er es einfach und damit ist der Fall erledigt. Das ist der Grund, dass sie das Wort der Verheißung gesalbt sehen und können es doch nicht empfangen. Seht, es ist im Gegensatz ihrer Bekenntnisse. Wie der Messias aussehen würde und was er tun würde, das war weit von ihrem Verständnis entfernt. Selbst dann, als es ihnen aus der Schrift vorgelesen wurde, was er tun würde, verstanden sie es immer noch nicht. Als diese weisen Männer aus Babylon herkamen, sie standen nordöstlich von Jerusalem, und hinabschauten, sahen sie diesen Stern, der sie westwärts führte. Sie folgten ihm 2 Jahre. Sie kamen über den Tigris, durch die Täler, durch Sinia und dann weiter hinab bis zur Hauptstadt aller Religionen, zur größten Religion auf der ganzen Welt, zum Tempel in Jerusalem. Sie fragten die Straße rauf und runter, wo ist er? Wo ist er, der als König der Juden geboren worden ist? Wahrhaftig, niemand wusste etwas davon, es war seltsam. Es rüttelte sogar den Hohen Rat auf. Sie riefen nach den Gelehrten und sagten, lest in den Schriften, wo ein Messias. Und sie gingen hin und holten die Schrift und lasen vor, dass Micha sagte, aus Juda, Bethlehem in Juda, bist du nicht die Letzte unter all den Fürsten? Aber aus dir soll dieser Herrscher kommen. Sie, anstatt es zu untersuchen, verwarfen sie es einfach. Nun, es ist ein Haufen Fanatismus, siehst du? Das ist, warum die Hirten die Botschaft nahmen. Seht, sie haben ihre eigene Auslegung. Darum verpassen sie die wirkliche, wahre Sache. Es ist wie immer. Wenn er kommt, kommt er genau in der Weise, wie es das Wort sagte, wie er kommen würde. Er kam ganz genauso in die Stadt, in unserem Text heute Morgen, in der Weise, wie es das Wort sagte, dass er kommen würde. Und sie sagten, wer ist es? Siehst du, was ich meine? Sie sollten gewusst haben, wer es war. Nicht die außenstehende Welt, sondern die Kirchenwelt sagte, wer ist es, wer ist dieser? Wo doch die Schrift deutlich aussagt, dass das genau die Weise ist, in der er kommen sollte. Und sie sagten, wer ist es, wer ist dieser Bursche? Was soll diese ganze Erregung? Hört auf, solchen Lärm zu machen. Das macht uns nervös. Verstehst du? Verstehst du das? Genau die Sache, um die sie gebetet hatten, war direkt vor ihnen und sie erkannten ihn nicht. Und er kommt ganz genau in der Weise, wie die Schrift sagt, dass er kommen soll. Und wenn er es heute tut, wird er genau in der Weise kommen, wie die Schrift sagt, dass er kommen wird. Er kommt immer im Geschmack des Wortes Gottes und nicht nach dem Geschmack theologischer Vorstellungen. Nebenbei gesagt, wusstet ihr, dass das Wort Gottes nie zu einem Theologen gekommen ist? Finde die Schriftstelle, wo es Jesu war. Das Wort kommt nicht zu Theologen, überhaupt nicht. Aber siehst du, wenn das Wort heute manifestiert wird, das Wort für unsere Tage, dann wird es im Geschmack von Gottes Wort sein, nicht im Geschmack von jemandes Vorstellung. Gott wird sein Wort, das er für diese Tage verheißen hat, nehmen und es salben, und dann wird es geschehen. Das ist alles. Da gibt es keinen Weg, das Geschehen aufzuhalten. Irgendwie wird es ausgeführt werden, egal was die Kirche sagt und was der Rest von ihnen glaubt. Gott wird es irgendwie tun. Es werden nur sehr wenige sein, die überhaupt davon wissen werden. Das ist richtig, nur sehr wenige. Immer ist es in der Weise gewesen. Sie mit ihrer eigenen Auslegung konnten sie nichts anderes tun, weil sie sich auf das stützten, was die Kirche ihnen gesagt hatte. Er kommt, und er wird, wenn er kommt, das alles tun, und es wird im Geschmack des Wortes sein. Deshalb können wir unser Vertrauen nicht in das setzen, was andere Menschen sagen. Es gibt nur eine Sache, in die du dein Vertrauen setzen kannst, und das ist das Wort. Und das Wort ist Gott. Und das Wort gesalbt ergibt den Messias, das gesalbte Wort der Stunde. Wie wunderbar. Sie verpassten es, das Wort. Das Wort ist immer richtig, aber ihre Auslegung darüber war verkehrt. Ich frage mich, ob diese große Sache, dieses ökumenische Konzil, das wir heute in der Welt bekommen haben, und der Weltkirchenrat, der sich zusammenschließt, ob sie uns alle eins machen können. Ich frage mich, ob sie es erkennen. Das ist genau das, was die Schrift sagt, was sie tun werden. Aber sie denken, das ist die wunderbarste Sache in der Welt, dass wir uns alle die Hände schütteln können und eins werden. Sie sagten, Jesus betete doch, dass wir eins sein mögen. Das ist wahr. aber nicht dieser Art von eins werden. Er sagte, seid eins, wie ich und der Vater eins sind. Jawohl, seid dieser Art von eins. Wie wird das dann sein? Das Wort und wir werden das gesalbte Wort sein. Das ist die Einheit Gottes. Verstehst du, die Einheit Gottes ist das Wort in dir gesalbt. Verstehst du das? Und dann wirst du ein Sohn, ein Messias deines Zeitalters. Wir finden die Menschen jetzt als dieselben Form. Die Menschen verändern sich nicht. Diese Menschen waren auf drei Gruppen verteilt. Und wir werden uns das jetzt für ein paar Minuten betrachten. Ich weiß, es wird wohl ein bisschen spät werden. Wenn ihr damit einverstanden seid? Ich bin einfach zu langsam. Ich weiß auch nicht warum. Ich komme herein und schreibe die Schriftstellen nieder, sowie kleine Notizen. Und dann gehe ich dahin und der Heilige Geist ergreift Besitz von einem. Es sieht dann gerade so aus, als ob es einfach kein Ende gibt. Es geht einfach weiter. Aber jetzt zu unserem Text. Sie waren dort auf drei verschiedenen Gruppen verteilt, mit drei verschiedenen Ansichten. Einige von ihnen glaubten ihm. Einige hassten ihn. Und einige wussten nicht, was sie tun sollten. Verstehst du? Das ist einfach die Weise, wie wir es bekommen haben. Ich predigte in dieser Gemeinde, glaube ich, einmal Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige. Diese drei in der Gruppe. Man hat sie überall. In dieser Gruppe sind auch drei Arten. Wir sehen, dieser Zustand ist bei den Menschen immer gewesen. Wir können zurückgehen und beweisen, dass dies immer der Zustand der Menschen war. Sie sind immer in dieser Art Verfassung gewesen. Wenn wir dann sehen, dass es immer so gewesen ist, dann sind wir geneigt zu glauben, dass Gott es so gemacht hat, dass die Menschen so sein sollen. Nun, er will seine Feinde dazu bringen, dass sie ihn preisen. Alles, Paulus schreibt in Römer im 8. Kapitel, O du törichter Mensch, kann der Ton denn zum Töpfer sagen, warum hast du mich so gemacht? Hat er nicht Macht, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Was wäre, wenn er keine Nacht gemacht hätte? Du könntest den Sonnenschein nicht schätzen. Wenn alles Sonnenschein gewesen wäre, dann würdest du es nicht zu schätzen wissen. Was ist, wenn da keine Krankheit gewesen wäre? Du wüsstest die Gesundheit nicht zu schätzen. Was ist, wenn es keine schlechten Menschen geben würde? Keine schlechte Frau. Eine gute Frau würde dann nicht geachtet werden, verstehst du? Man würde nicht, es würde ihr keine Ehre zustehen, weil alles gleich ist. Es wäre nur eine glatte Sache. Aber es gibt das Gesetz der Gegensätze. Gott macht es, dass es so sein soll. Einen, der unehrenhaft ist, um den Ehrenhaften hervortreten zu lassen, und einen anderen, der so verkehrt ist, um den Rechten zu zeigen. Wenn das nicht wäre, was wäre dann die richtige Sache? Es kann keinen Schwindeldollar geben, solange es keinen echten Dollar gibt. Wenn erst der falsche gemacht worden wäre, dass man damit angefangen hätte, dann wäre das der richtige. Aber es ist eine Kopie. Es kann keine Sünde geben, solange keine Gerechtigkeit da ist. Gerechtigkeit ist die richtige Sache und somit ist die Sünde die Verdrehung der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Wahrheit bleibt Wahrheit. Lüge kann nicht Lüge sein, es sei denn, dass die Wahrheit da ist, die in eine Lüge verdreht wird. Darum ist alle Sünde nichts anderes als verdrehte Gerechtigkeit. Deshalb gibt es dieses System in der Welt. Zwei Systeme und eins davon ist das richtige System und das andere ist ein verdrehtes System. Und eins davon ist Gottes Wort, was richtig ist. Und jedes Menschenwort ist eine Lüge. Und dieses denominationelle System, das wir heute haben, bildet den Weltkirchenrat, um das Mahlzeichen des Tieres zu bilden, um sie zusammen zum Vorschein zu bringen. Das ist die verkehrte Sache. Und Menschen gehen blindlings hinein. Gott hat die Sache für sie auf die Erde gesetzt, damit sie dadurch befreit werden. Aber sie denken, es ist ein Haufen Fanatiker. Sie wollen es nicht, sie lehnen es ab. Sie denken, sie müssen etwas damit machen. Sie müssen ihr eigenes System machen. Gott hat das System schon da, sein Wort. Aber wir wollen das nicht. So finden wir uns also heute genau so vor, wie sie damals waren. Wir sehen, dass die Menschen dazu bestimmt sind, so zu sein. Gib Acht, du sagst, ich weiß, ich nehme eine Menge Zeit in Anspruch, aber ich möchte nicht ständig darauf achten, denn es macht mich nervös, verstehst du? Politik nehmen wir jetzt. Lasst uns zum Beispiel, um zu sehen, ob Menschen in der Tat so bestimmt sind, um in drei Klassen eingeteilt zu sehen. Manche sind glühend heiß für einen Menschen und eine andere Gruppe hasste ihn. Und wieder eine andere Gruppe weiß mit ihm nichts anzufangen. Sie wissen nicht, welcher und es wirft sie durcheinander. Dieser Mann sagte, oh, er ist ein großer Mann, er wird uns den besten Präsidenten abgeben. Der andere sagte, er ist nichts anderes als ein Abgefallener. Und der dazwischenstehende sagte dann, nun, ich weiß nicht, was ich tun soll. Verstehst du? Sieh, so sind wir beschaffen. Wir sind so gemacht. Das ist die Weise, wie Menschen sind. Es musste so sein, um Gottes großen Organismus zu erfüllen. Und um sein Ziel zu erreichen, das er auf der Erde erreichen will, musste der Mensch so beschaffen sein. Einer ist richtig, der andere ist verkehrt und der nächste ist zwischen den zweien. Immer ist es so gewesen. Achtet darauf, sie machen es jedes Mal so. Sie wissen nicht, der Mann, der dazwischen steht, er hat einen ganz schlechten Stand. Der eine kann den Grund zeigen, warum er so denkt, dass jener richtig ist. Der andere kann zeigen, warum er so denkt, dass jener richtig ist. Und der Dazwischenstehende weiß gar keinen Grund. Er weiß nicht, welchen Weg er einschlagen soll. Und das ist genau die Weise, wie es mit der Religion ist. Menschen handeln heute genauso mit ihrer ewigen Bestimmung. Es wird jetzt gleich wehtun, nur eine Minute. Sie handeln genauso mit ihrer ewigen Bestimmung. Ein Mensch wird hier herunterkommen, um zu essen. Und wenn du eine Spinne in deiner Suppenschale finden würdest, dann würdest du dich bei dieser Gesellschaft oder diesem Restaurant beschweren. Nun, du würdest diese Suppe nicht essen, sie wäre verdorben. Du würdest sie auf keinen Fall nehmen, wenn so eine große Schabe oder so etwas in einer Suppenschale mitgekocht worden wäre. Nun, du würdest sie auf keinen Fall zu dir nehmen. Es wird dich krank machen, allein schon daran zu denken. Aber doch lässt du dir von so einer Theologengruppe etwas die Kehle runterschütten, das dich eine Million Meilen von Gott wegbringt. Und du schluckst es einfach. Wo doch der Mensch durch ein jedes Wort Gottes lebt, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Es ist eine Kette, mit der deine Seele über der Hölle festhängt. Und wie ich vorher gesagt habe, eine Kette ist so gut wie ihre schwächste Stelle. Ein Glied zu brechen, das ist alles, was du tun brauchst. Eines davon zu brechen, das ist alles. Der Rest löst sich dann mit. Sie ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn eine Person weiß, dass man die Suppe mit einer ekligen Spinne darin gegessen hat, dann würde sie dich wahrscheinlich krank machen. Du müsstest ins Krankenhaus gehen, um den Magen auspumpen zu lassen, und du müsstest durch eine Menge Schwierigkeiten gehen. Und es könnte dich tatsächlich töten. Aber Mai, nun, du würdest aber nicht mehr an solch einen Platz gehen. Du würdest nie wieder solch eine Schwelle betreten, weil du Angst hättest, dass du vergiftet würdest und dann sterben müsstest. Und dann willst du dich absolut zusammenschließen und deinen Namen in die Bücher eintragen lassen und ausgerechnet für den Zweck der Sache kämpfen, von dem die Bibel sagte, es verdammt deinen Leib nicht, aber es bringt deine Seele in die Hölle. Verstehst du, wie seltsam die Menschen handeln? Sie nehmen ihre ewige Bestimmung und gründen sie auf theologische Begriffe. Du kannst ihnen die Schriftstelle bringen und sagen, das ist das, was die Bibel sagt. Hier ist es direkt. Und der Theologe schaut sich das an und sagt, nun, das war für einen anderen Tag, siehst du? Und du hörst ihm zu, du siehst, was Gott sagt. Ein echter, wahrer Christ hört nur auf das Wort und das ist alles. Männer Gottes leben durch jenes Brot. Passt auf, einige glauben an das Wort, während es andere gibt, die an ihre denominationelle Auslegung glauben. Und dann gibt es andere, die durch diese Verwirrung nicht wissen, was sie glauben sollen. Nun, einige von ihnen sagten, oh, dieser Weltkirchenrat, das ist die Sache. Es wird uns alle eins machen. Oh, genau das ist es. Und andere sagen, wahrhaftig, es ist vom Teufel. Hier ist es in der Schrift. Und der Mensch, der sich nicht die Zeit nimmt, um sich hinzusetzen und zu beten und es herauszufinden, sagte, oh, vergiss es ruhig. Vergiss es? Es ist durch deine Erklärung, Bruder, durch deine Behauptung, dadurch, welche Zeit du dafür übrig hast. Es bringt dich zu deiner ewigen Bestimmung, wo du für immer sein wirst. Verwerfe nicht das Wahre. Es geziemt sich für uns, dass wir uns hinsetzen, wenn so etwas wie dieses aufkommt. Und eine Frage, wie in den Tagen von Jesus. Wenn sie kommen, sagte die Kirche, oh, er ist nur ein Abgefallener, es hat nichts auf sich mit ihm. Aber einer sagte, durchforscht die Schriften. Er sagte, in ihnen denkt ihr ewiges Leben zu haben und sie sagen euch, wer ich bin. Dann sollen Männer und Frauen mit irgendeinem christlichen Anspruch oder Interesse an ihrer ewigen Bestimmung die Schriften durchforschen und sehen, wer er war. Dann wäre die Frage nicht gewesen, wer ist das? Sie würden sagen, hier ist er. Das ist der Unterschied. Sieh, es ist, dass Menschen dazu bestimmt sind, so zu sein. Manche sind dazu verordnet. Es ist hart, das zu sagen, aber es ist wahr. Das zeigt es, siehst du? Nun, heute, manche sagen, ich glaube das Wort. Das Wort ist die Wahrheit, jedes Wort davon. Andere sagen, aber unsere Hirten gehen und lernen auf jene Art von, sie wissen, was dazu zu sagen ist. Ein anderer sagte, nun, ich weiß nicht. Ich habe mich diesen angeschlossen. Es hat mir nicht gefallen. Ich ging hierüber und schloss mich einfach jenen an. Ich weiß nicht, zu wem ich gehören soll. Siehst du? Das ist genau die Weise, wie es damals war. Dieselben Menschen. Nun, es ist immer in der Weise gewesen, von Anfang an, und es wird immer so sein. Jetzt lasst uns die Wahrheit der Bibel über diese Angelegenheit zu Rate ziehen und sehen, ob es richtig ist. Nur für ein paar Minuten. Adam, im Anfang hat es so begonnen, wie wir es heute gerade haben. Es hat sich kein bisschen verändert. Adam war ein Gläubiger. Satan war ein Ungläubiger. Er glaubte das Wort nicht. So nahm er Eva, die nicht sicher war, ob es richtig war oder nicht. Siehst du? Satan, der Ungläubige. Gott sagte, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Satan sagte, das stimmt nicht. Sie und er, Satan, glaubte es nicht. Adam glaubte es. So arbeitete er an dem, der dazwischen stand. Sie können nichts sagen. Sie konnte nichts sagen. Jetzt gebt acht, die Frau hier repräsentiert die zukünftige denominationelle Gemeinde, die sich Braut nennt. In 1. Mose wächst alles heran. Es ist ein Same. Wenn man in 1. Mose anfängt, dann kommt dein Bild richtig zusammen. Versteht ihr? Jetzt repräsentiert sie die Gemeinde von heute. Manche sagen, wir nehmen jetzt die Presbyterianer und Lutheraner und all diejenigen, die herbeikommen, die Geschäftsleute und so weiter. Wir möchten gerne die Taufe des Heiligen Geistes. Wir möchten sie gerne bekommen. Erkennt ihr den Tag, in dem wir jetzt schon sein könnten? Seht ihr? Es könnte sein, dass sie es nicht bekommen. Wisst ihr, dass Jesus sagte, als sie, die schlafende Jungfrau, bedenke jetzt, die schlafende Jungfrau kam, um nach Öl zu verlangen. Es war alles schon versiegelt. Sie bekam es nicht. Sie hat es nicht bekommen. Habt ihr erkannt, dass, nachdem die Braut gegangen ist, nachdem sie in den Himmel entrückt ist, dass die Gemeinden danach weitermachen werden und dass Menschen denken, dass sie gerettet werden und alles genauso geblieben ist, wie sie es immer gemacht haben? Sie machen einfach weiter, wie in den Tagen Noahs. Sie machten einfach weiter mit Essen und Trinken und allem, genauso wie sie es immer getan hatten. Sie wussten es nicht, aber die Tür war geschlossen. Und es könnte sein, Freunde, dass die Tür sich jederzeit schließen kann. Vielleicht schon, so viel ich weiß. Wir wissen es aber nicht. Es werden nur wenige von ihnen hineingehen. Wir wissen das, wie es war in den Tagen Noahs, 8 Seelen wurden gerettet, so soll es sein, beim Kommen des Menschensohnes. Es werden nur ein paar Seelen gerettet. Ich sage nicht, dass es 8 sind. Es mögen 800 sein oder, ich weiß nicht wie viele. 8000? Ich weiß es nicht. 8 Millionen? Aber siehst du, die Braut setzt sich nicht nur aus dieser kleinen Gruppe zusammen, die jetzt hier auf der Erde ist. Bei der 7. Wache, als er kam, standen all diese Jungfrauen auf und richteten ihre Lampen her. In der zurückliegenden Zeit kam jede von ihnen hervor, die das gesalbte Wort durch das Zeitalter hindurch glaubte. Wie die Pyramide, der untere Teil, und es wuchs heran. Aber der Schlussstein musste kommen, um die ganze Sache aufzunehmen, damit eine Pyramide daraus wird. Siehe, er setzt es zusammen. Die Braut setzt sich jetzt aus all denen zusammen, die während der Zeitalter geglaubt haben und Christus als ihren Retter angenommen haben. Nun, Eva war sich nicht sicher. Adam hatte ihr gesagt, nun, Gott sagte, Liebling, an dem Tage, wo du davon isst, wirst du sterben. Satan sagte, das kann nicht richtig sein. Kannst du dir vorstellen, ein Vater würde seine Kinder so behandeln? Nur ein bisschen Spaß, so eine Sache. Sicher ist es nicht so, siehst du es? Und wohin wandte sie sich schließlich? Sie wandte sich zum sicherlich. Und das ist genau das, was die Kirche heute tut. Genau. Oh, sicherlich. Wir sind eine große Gemeinde. Wir sind ein großes Volk. Wir sind schon lange. All dieser Unsinn, den man bei uns hier Fanatismus nennt, diesen Unsinn, den sie Taufe mit dem Heiligen Geist nennen und alles, das ist Unsinn. Sieh doch, so eine Sache gibt es nicht. Ich gebe den Zehnten. Ich gehe zur Gemeinde. Meine Mutter ging schon dorthin. Gott wird sicher. Aber Gott hat etwas anderes gesagt. Seht von diesem Laodicea-Zeitalter, um es zu zeigen, dass es schon vorbei ist, dass sie schon hineinversiegelt ist und Christus an der Außenseite ist. Nie heißt es, dass er zurück und wieder hineinkommen würde, ihr wisst das. So finden wir es heute vor, das Wort hinausgetan, genauso wie es immer war. Gebt jetzt Acht, Mose, das gesalbte Wort, oder wir nennen ihn besser, ich hoffe, ihr versteht es, wenn ich sage, dass er der Messias war. Er war das gesalbte Wort, das für jene Tage verheißen worden war. Ja, Mose. Glaubst du das? Sicher, das Wort Messias bedeutet der Gesalbte, versteht ihr? Nun, Noah war der Gesalbte seines Tages, ebenso Abraham, der da sprach, dass sein Volk sich 400 Jahre lang in Gefangenschaft aufhalte und dass sie dann mit mächtiger Hand herausgeführt werden sollten. Er zeigte alle diese Zeichen und Wunder und die Generation, die kam und was geschehen würde. Und dann stand Mose da, jenes gesalbte Wort jener Tage. Darum konnte er seine Hand in den Busen stecken. Warum? Er stand in der Gegenwart Gottes. Amen. Die große Schekina-Herrlichkeit überall um ihn herum. Jede Bewegung, die er machte, repräsentierte Gott. Das ist das, wo die Gemeinde jetzt stehen sollte. Richtig. Stattdessen sind wir abseits davon mit einigen Launen von irgendwelchen denominationellen Dingen. Aber Mose war aufmerksam geworden und er kam an die Seite. Und dort war jene Feuersäule, die in diesem Busch hing. Und hier stand Mose, gesalbt. Zweifellos wusste der Mann noch nicht einmal, was er tat. Die Symbole, die ihm gegeben waren, als er mit seinem Hirtenstab dort stand, er wusste, dass das ein Stock aus der Wüste sein würde. Es verwandelte sich in eine Schlange, dann wurde es eine Versöhnung. Jene Schlange in der Wüste. Jawohl. All die Dinge, die er getan hatte, sie waren Zeichen und Stimmen, die zu den Menschen sprachen. Sieh, da war etwas, das mit ihm verbunden war. Und Mose mag es selbst noch nicht einmal gewusst haben, aber er war das gesalbte Wort jenes Tages. Er war der gesalbte Botschafter. Wenn er nun der Botschafter jener Stunde war, dann war er der Messias jener Stunde. Er war der Gesalbte. Nun, er, Josua und Kaleb waren die Gläubigen in der Gruppe, gib acht, und versuchten andere, die Wahrheit zu lehren. Aber sie, Satan, Datan und Korah, verursachten, dass andere in der Wüste umkamen. Nun, was war die Schwierigkeit? Gott hatte Mose berufen. Er wollte nicht gehen. Diese Propheten mussten solche Dinge tun, bis dass sie... Es war eine schwere Sache, das zu tun. Sie wollten nicht hinausgehen und verachtet werden. Sie wollten Gemeinschaft haben und mit den anderen hineingehen und mit Brüdern zusammen weitergehen. Aber man sieht, dass es genauso war wie bei den Propheten. Ich habe vergessen, welcher Prophet es war, der sagte, wenn ich dies nicht tun will, mit anderen Worten, mein ganzes Herz mit Feuer fangen. Denn Gott hat gesprochen und ich muss es ausrichten. Ob sie es liebten, ob sie ihn kreuzigten, ob sie ihn steinigten, was immer sie gemacht hätten, Gott hat in seinem Herzen gesprochen und er muss es sagen. Nicht um anders zu sein, sondern um gehorsam zu sein. Gehorsam ist besser als Opfer. Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Sieh, es war in seinem Herzen. Er musste es tun. Es war sein Leben. Er konnte es nicht zurückhalten. Da war etwas, ein Pulsschlag, der ihn antrieb. Sie konnten es nicht segnen oder verfluchen. Gott hatte so vollständige Kontrolle über sie, bis er ihre Stimme war. Ihr Handeln. Halleluja. Gib mir eine Gemeinde, die so vollständig mit Gott gesalbt ist, bis jede ihrer Handlungen und Bewegungen so spricht der Herr ist. Und die in dieser Schekina-Herrlichkeit wandelt, und ich zeige dir einen Messias, den Gesalbten Gottes, auf der Erde stehen. Da stand Mose bei diesem brennenden Busch und der Schekina-Herrlichkeit. Er stand da und war gesalbt und wusste kaum, was er da tat. Er gehorchte nur dem, was die Stimme gebot. Strecke deine Hand in deinen Busen. Zieh sie heraus, nimm diesen Stab auf, verwandle ihn in eine Schlange, wirf es wieder hin. Egal, was irgendjemand anderes sagte, er tat es so. Er sagte, Herr, zeige mir deine Herrlichkeit und ich bin bereit, nach Ägypten zu gehen. Ich bin kein beredsamer Mensch, ich kann nicht gut reden, aber lass mich nur deine Herrlichkeit sehen. Und er zeigte es ihm. Und er ging hinab und nahm dieselben Dinge und zeigte, dass er der gesalbte Messias war. Dieser Mann nahm Staub von der Erde und warf ihn in die Luft, und Fliegen und Flöhe flogen aus diesem Staub heraus und bedeckten die Erde. Wer kann schöpfen als Gott allein? Er nahm Wasser aus dem Fluss und goss es auf das Ufer, und jeder Tropfen Wasser in ganz Ägypten verwandelte sich in Blut. Wer kann das tun als Gott allein? Wer war es? Er war so vollständig Gottes gesalbten Wort ergeben, bis dass er der Messias war. Die Ägypter versuchten das in der Weise abzulehnen. Die Ungläubigen versuchten es abzulehnen. Die Scheingläubigen versuchten ihr Schema. Aber Gottes Wort nahm sie direkt ohne Verzug weiter zum verheißenen Land. Das ist richtig. Sie waren gesalbt. Er war der Messias. Nun kam da draußen in der Wüste die Frage auf. Seht, jetzt möchte ich, dass ihr Acht gebt, meine Brüder. Bedenkt jetzt, diese Menschen haben sich der Segnungen erfreut. Sie erfreuten sich an dem Predigen dieses Propheten, dieses Gesalbten. Sie glaubten ihm. Sie folgten ihm. Aber in der Wüste erhob sich dann einer namens Datan und einer mit Namen Korah. Und sie sagten, dies ist eine Ein-Mann-Geschichte geworden. Mose denkt, er wäre der Einzige, den Gott berufen hat. Diese Ein-Mann-Botschaft, sie wollten sie nicht. Nein, sie wollten es nicht. Und Gott verhandelte nie anders als mit einer Person zu einer Zeit. Es ist immer eine Ein-Mann-Botschaft. Wann hat er je mit den Menschen außerhalb von nur einer Person verhandelt? Es ist ein Einzelner. Es ist nicht eine Gruppe. Du bist Gott verantwortlich, jeder Einzelne von euch. Du sagst, oh, ich glaube das. Was du tust, ist, dass du es nur in Betracht ziehst. Du ziehst einen Gedanken in Betracht. Hier steht eine Frau. Ich bin ein junger Mann mit dem Wunsch zu heiraten. Nun, sie träfe meine Vorstellungen in jeder Weise. Und sie wäre eine liebliche Christin. Sie sieht aus wie eine Christin. Sie kleidet sich so wie eine und benimmt sich so wie eine. Und sie lebt so wie eine. Ich gebe also zu, dass sie mir eine gute Frau sein würde. Sie ist es aber nicht eher, bis ich sie mir zur Frau nehme. Das ist die Weise, wie es mit der Botschaft ist. Du kannst damit sympathisieren und sagen, es stimmt. Aber du musst es selber nehmen, um ein Teil davon zu werden. Dann wirst du und die Botschaft eins. Dann ist die Salbung mit dir, so wie es mit den anderen ist. Nun, Satan, er glaubte es nicht. Er brachte Datan und die anderen dazu, es nicht zu glauben, und verursachte, dass sie alle umkamen. Aber du sagst, warte eine Minute, Bruder Brennem. Du sagst, drei. Mose, Josua und Kaleb. Das stimmt genau. Das ist es, was dort war. Aber hier sagst du nur zwei. Du sagst hier, dass da... Du sagst, der übernatürliche Satan. Aber da war auch der übernatürliche Gott, der diese drei salbte. Nun, Satan ist nur gesalbt. Aber der andere kommt. Er kommt, der andere. Gib nur ein paar Minuten acht. Er kommt auf den Plan. Sein Name ist Bileam. Er ist ein geldliebender Prophet. Ein sogenannter Prophet. Ein falscher Prophet. Immer waren alle Arten von Propheten da. Immer waren sie mit Israel und mit der Gruppe auf dem Weg. Es waren immer diese weichen, einschmeichelnden Propheten da, die durch Hausieren vorwärts kommen, die daher wandelten und das Wohlwollen vom König wollten und eine Hand ausgestreckt halten. In Ordnung, wie Ahab 400 von ihnen hatte, alle gut angezogen in ihrem kirchlichen Stil. Und er, Ahab, sagte dem großen König, der da war, dem Josaphat, »Nun, sicher, ich habe 400 gut geschulter hebräischer Propheten.« Und sie kamen alle und weissagten, aber dieser Mann hatte genug von Gott in sich, um zu erkennen, dass das verkehrt war. Er wusste, dass Elia diese Sache verflucht hatte. Wie kann Gott das segnen, was er verflucht hatte? Er kann es nicht tun. Er sagte, hast du noch jemand, den wir befragen können? Er sagte, ja, hier hast du noch einen, Micha, den Sohn Jimlas. Aber ich hasse ihn. Alle Zeit ist er hinter uns her und verurteilt mich und sagt mir alles Böse. Wie kann der Löwe brüllen? Gott hatte gesprochen. Wer sollte da nicht die Wahrheit sagen? Wenn es im Gegensatz zum Wort Gottes war, musste er die Sache vorteilen. Immer haben sie das gehabt, den falschen Propheten. Aber sie haben auch immer einen wahren Propheten gehabt. Bedenke, da war keine Schule von ihnen da. Es war einer davon. Und das ist die Weise, wie es an jedem Tag ist. Das ist die Weise, wie es heute ist. Der Prophet von heute ist dieses Wort. Das ist richtig. Der Prophet heute kann nicht diese unterschiedlichen Dinge. Da gibt es einen Methodistenpropheten, einen Baptistenpropheten, einen Pfingstpropheten, alle Arten von Propheten im ganzen Land umher. Aber noch bleibt, es gibt einen wahren Propheten, derselbe gestern, heute und für immer. Das stimmt. Jesus Christus. Und er ist das Wort. Das ist richtig. Er ist das Wort. Das gesalbte Wort der Stunde. Gib jetzt auf ihn Acht, während wir fortfahren. Wir finden heraus, dass Josua und Kaleb, und hier kommt dann Bileam hinzu, der käufliche Prophet. Was machte er? Er ging glatt über jedes Wort Gottes hinweg, nachdem Gott es ihm gezeigt hatte. Er repräsentiert die Denomination heute. Wir werden das Gleiche in ein paar Minuten zeigen. Dathan, was er war und was der Rest von ihnen war. Bileam repräsentierte jetzt die Denominationen. Eine Person, die es besser wissen sollte. Er wusste, das war verkehrt. Aber was tat er danach? Gott gab ihm eine Warnung, und doch ging er glatt über diese Warnung hinweg. Er war so verrückt nach Geld und nach Popularität, um zu ihnen gehören zu können. Und so tun es die Kirchen heute. Sie gehen direkt in diesen Weltkirchenrat hinein. Und jede Warnung ertönt quer durchs Land und Zeichen und Wunder in diesen letzten Tagen. Sie gehen um jeden Preis direkt hinein, weil sie die Ehre von Menschen mehr lieben als das Wort Gottes. Ich habe einen guten Freund da draußen, der jene Botschaft predigt, einen Pfingstler, der den Menschen draußen erzählt, sie sollen versuchen, sich miteinander zu vereinigen. Er sagt, dass wir da hineinkommen müssen, in diese ökumenische Bewegung. Nun, manche von ihnen, die Gemeinde Christi. Viele von diesen Denominationen glauben noch nicht mal an die Jungfrauengeburt und all die verschiedenen Punkte, und da gehören sie alle zu. Wie können zwei miteinander wandeln, bis sie miteinander übereinstimmen? Und dann sagtest du Amen dazu. Ich staune jetzt darüber. Denn wie kann ein Mann sagen, dass er ein Christ ist und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und verleugnen, dass dieses Wort dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist? Der Heilige Geist in dir wird das Wort, jedes Wort, mit Amen, Amen, Amen unterstreichen. Wenn das Wort irgendetwas sagt, dann sagst du, das ist die Wahrheit. Amen. Weil du einig bist mit dem Wort. Du bist einig mit Gott. Du und Gott bist eins. Gott ist in dir. Du bist sein Sohn oder seine Tochter. Das macht aus dir einen Messias für ihn. Das gesalbte Wort lebt aus dir heraus. Gib Acht. Bileam wandelte glatt über diese Dinge hinweg. Er war eine vollkommene Denomination und eine vollkommene Antwort auf ihren Geschmack. Das war das, was Dathan wollte. Das war das, was Korah wollte. Sie wollten eine Organisation daraus machen. Sie sagten, wir haben hier überall heilige Männer. Egal, wie vollkommen zwei Menschen miteinander wandeln würden, es gibt einen Unterschied zwischen ihnen. Unsere Nasen sind nicht gleich. Unsere Fingerabdrücke sind nicht gleich. Das sind viele Dinge mit uns. Wir können einander sogar eine Bluttransfusion geben, sogar bei Zwillingen. Und doch sind sie verschieden. Da siehst du, Gott bringt einfach eine Person in diese Schwingung und die andere glaubt daran. Er machte einen Mann und viele Menschen von diesem einen Mann. So wie in Adam alle sterben, so leben alle in Christus. Er machte einen Weg des Todes und da gingen sie alle hinein. Und er machte einen Weg des Lebens und es sind viele, die darin wandeln und das Leben haben. Von einem Menschen kommt das Sterben her, nicht von einem Dutzend. Es brauchen nicht erst ein Dutzend Menschen sündigen. Ein Mensch beging eine Sünde und ein Mensch bezahlte die vollständige Strafe. Es bedarf nicht mehr des auf den Knien Rutschens und zu sagen, gegrüßt seist du, Maria, und all diese anderen Dinge, wie tote Menschen verehren. Jesus starb, damit die Gabe Gottes frei sein konnte. Er zahlte die Schuld vollständig. Aber du siehst, wir möchten noch etwas haben, was wir dazu sagen können. Gib jetzt Acht hierauf. Diese Burschen kamen daher und sagten, nun, du versuchst dich zum einzigen Mann in der Gruppe zu machen. Du denkst, du bist der Einzige. Und Mose war ihrer müde geworden. Er ging zurück und sagte, Vater, er sagte, sondere dich ab von ihnen. Alle, die ihr auf Gottes Seite steht, kommt hier herüber. Und er öffnete die Erde und verschlang sie. Ist das richtig? Bruder, stell dir das nur vor, oh mein. Warum glaubten sie ihm nicht? Warum glaubten sie nicht, dass dieser Mose der Führer Gottes war? Warum wollten sie sich wegen ihm aufregen? Immer murrten und klagten sie, wo sie doch die Hand Gottes gesehen hatten. Gott hatte bewiesen, dass Mose sein gesalbter Messias war. Siehst du, sie in ihrem Herzen wollten sie etwas anderes. Was geschah mit euch Pfingstlern? Vor einigen Jahren seid ihr herausgekommen aus diesem Durcheinander, den man Denomination nennt, um Pfingstler zu werden. Warum wollt ihr wieder zurück und wieder da hineingehen? Die Hülse musste kommen, das Getreidekorn war noch nicht da. Siehst du, gib Acht, das ist genau die Weise, wie sie es gemacht haben. Das war in ihrem Herzen, sie mussten es tun. Sieh jetzt, Dathan hatte eine Vorstellung, dass sie alle zusammen eine große Religion daraus machen könnten. Ihr wisst, sogar der Apostel Petrus hatte dieselbe Idee auf dem Verklärungsberg. Er sagte, lasst uns hier drei Tabernakel bauen, eine für Mose, eine für das Gesetz und eine für die Propheten. Und während er noch sprach, kam eine Stimme herab und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Als sie zurückschauten, sahen sie nur Jesus. Dort stand er. Er war das Wort. Alles, was ihr hören müsst, ist das Wort. Das ist er in jedem Zeitalter. Achtet darauf, was das Wort für das Zeitalter sagt. Gebe Acht, Gott salbt es und gehe damit. Das ist alles. Sie folgten der Feuersäule zum verheißenen Land. Diejenigen, die den ganzen Weg durchgingen, die anderen kamen um. Bedenkt, sie wollten das Wort mit der Welt vermischen. Das verursachte bei ihnen, dass sie in den Irrtum gingen. Und bedenkt, was es bei ihnen bewirkte. Sie verfehlten das Wort, weil sie das gesalbte Wort nicht annehmen wollten. Sieh, du musst das Gefälschte haben. Zuerst musst du das Richtige haben, damit du davon das Gefälschte machen kannst. Und da hatten sie es, und Gott zeigte, dass er nicht mit der Sache war. Stell dir vor, wie vollkommen ihnen das Wort bekannt gemacht worden war, dadurch, dass es ihnen bestätigt worden war. Alles, was Mose weissagte, fand statt, dass er gerufen hatte, um sie zum verheißenen Land zu bringen. Alles, was Mose weissagte, geschah genau so. Nicht ein Wort davon versagte. Welch ein Vorrecht sollte das gewesen sein, zu wissen, dass du in der Wüste wandelst. Und dort nach, als er ihnen die Botschaft sagte, da mussten sie es erstmal glauben. Aber nachdem er sie herausgeholt hatte, sagte Gott, ich werde ihnen beweisen, dass ich diese Feuersäule bin, die dir in der Wüste begegnet ist. Darum sagte er, versammle sie alle miteinander um den Berg. Und er kam herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Und Gott begann loszudonnern. Und das Volk sagte, lass Gott nicht sprechen, lass Mose sprechen, lass nicht. Gott sagte, ich werde nicht mehr so zu ihnen sprechen, sondern ich werde ihnen einen Propheten erwecken, der in meinem Namen sprechen wird, siehst du? So finden wir heraus, dass das ist, was Gott immer getan hat. Warum konnten sie das nicht am Anfang sehen? Sie sahen all diese Dinge und murrten dann gegen die Botschaft, die sie zum verheißenen Land brachte. Die Botschaft hatte sie richtig anfangen lassen und brachte sie zum verheißenen Land. Aber dennoch mussten sie dagegen murren. Bedenkt, wie vollkommen es ist. Jeden Tag hätten sie mit dem Herrn wandeln können. Was für ein Leben hätten sie da in der Wüste führen können. Zur Nachtzeit. Sie aßen Manna morgens, das über Nacht gefallen war. Ihr wisst, es wurde ihnen so gewöhnlich, billig für sie, bis sie sagten, unsere Seele ekelt vor diesem Brot. Siehst du? Und in der Weise ist es mit uns gewesen. Ich denke gerade an die kleinen Gruppen, die wir, gerade in meinem eigenen kleinen Dienst quer durch die Nation. Ich habe nicht nur Heilung und solche Dinge gesehen, das ist immer gewesen. Heilung. Gott hatte immer irgendwo einen Heilungsdienst. Er hatte sogar einen Engel einmal an einem Teich. Er hatte alle Arten von Dingen. Die eherne Schlange in der Wüste. Immer hast du Heilungssymbole gehabt. Das ist nicht das, wovon ich spreche. Heilung ist eine Sache, die die Menschen aufmerksam macht. Jedermann wird einen Heilungsgottesdienst unterstützen. Sie werden für ein Gesangsfestival spenden. Aber wenn es um eine arme, verlorene Seele geht, dann haben sie nichts damit zu tun. Seht, ist das nicht im Großen und Ganzen so? Wir haben alles, aber für eine arme, verlorene Seele, damit möchten sie nichts zu tun haben. Sie lassen ihn in irgendetwas hineintappen und sagen, nun, es ist schon in Ordnung, er gehört ja zur Gemeinde. Es wird nichts schaden. Aber wir stellen hier jetzt fest und wir kommen hier zum Schluss, so schnell wir es nur können. Denk, wie vollkommen es war. Ich schaue herab auf die Tage, die wir hier auf der Erde gewesen sind. Schau, was Gott, der Herr, getan hat, wie er mit großen Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen herausstattete, deren wir uns alle erfreut haben. Gebt Acht. Danach kam aber die Botschaft. Passt auf, was stattgefunden hat. Während du so gehst, nicht nur du selbst, sondern zusammen mit jemand, du siehst Engel wie eine Traube vom Himmel herabkommen. Sie erschüttern die ganze Erde und stehen einfach da. Und die Zeitungen schrieben es auf. Monate bevor es eintraf, wurde es vorausgesagt. Dort stand er dann und sagte, die Zeit ist nahe, kehre zurück. Öffne die sieben Siegel der Geheimnisse, die während der Reformationen verborgen gewesen sind, und die Dinge und decke es auf. Dann kamen die Predigten über den Schlangensamen und all diese Dinge noch hinzu. Und was tat der Geistliche? Anstatt zu sagen, nun, Luther sagte dieses aber so, Sie werden es nie sehen, sie. Aber welch ein Vorrecht ist es für uns, die wir glauben, jeden Tag in der Gegenwart Gottes zu wandeln. Man steht da und sieht einen Wirbelwind aus dem Himmel hervorkommen. Er sprengte einen Berg halb in zwei, gerade an dem Platze, wo wir standen, und die Baumspitzen wurden abgeschnitten und solche Dinge. Es kam ein Posaunenstoß des Wortes hervor, und es erschütterte dreimal. Es wurde mir gesagt, pass auf, wie es zur Westküste geht. Und es ging direkt hinüber und erschütterte Alaska. Und es geht jetzt direkt zur Westküste hinab, ganz genau. Am Tage vorher nahm ich einen Stein und warf ihn hoch in die Luft, und ich sagte dabei, so spricht der Herr, die Stunde ist da. Gerichte werden auf der Erde anfangen. Erdbeben und alles werden stattfinden. Und die ganze Westküste wird geschüttelt werden und so weiter. Seht, wie vollkommen es ist. Tag für Tag und alles ganz genau in der Weise, wie er es sagte. Wie können wir das zurückweisen, Brüder? Lasst uns unseren Glauben an ihn bewahren. Sie sagen, wer ist der? Wir wissen, wer er ist. Es ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, die Feuersäule, zur Zeit von Moses. Seht ihr, was es bewirkte? Es ist ein Bild auf die Feuersäule heute. Warum glaubten sie nicht, dass Jesus das Wort war? Sie hatten die falsche Auslegung und das falsche Verständnis. Genauso wie Eva handelte, so tun sie es heute. Da war Bileam, und seine Lehre war gerade richtig für sie. Sie traf genau ihren Geschmack. Beim Fest, seht, beim Fest der Moabiter. Oh, was sagte er da? Seht, was wir heute für ein Bild haben. Es ist ein Bild auf die zurückliegende Zeit. Ich halte euch zu lange fest. Aber seht und beachtet, das Fest der Moabiter. Seht, als er sie auf dem einen Weg nicht gleich herausbringen konnte, wie Bileam es tat, da organisierte er sie miteinander. Eben da, als er sie selber nicht verfluchen konnte. Je mehr er sie verfluchte, umso mehr segnete Gott. Siehe, das ist das, was er mit den Pfingstlern gemacht hat. Man sagte vor ein paar Jahren, als ihr alle angefangen habt, ihr werdet nirgendwo etwas werden. Es gibt für euch da gar keinen Platz. Ihr werdet ausbrennen. Ihr seid ja nur ein Haufen Fanatiker. Aber jedes Mal, wenn man euch versuchte und verfluchte, so nahmt ihr gleich wieder den Stand ein, und Gott blieb dabei, seine Botschaft zu offenbaren. Die alte Versammlung, man muss weit zurückgehen, zum Anfang, zu dem Generalkonzil. Die Zeit kam, als sie den Namen Jesu Christi hinsichtlich der Wassertaufe empfingen. Als er das in ihre Mitte hineinbrachte, da sprang dann einer diesen Weg und einer jenen und einer ging weg. Sie organisierten und dies und das. Gott blieb aber dabei und segnete. Nun gut, er hat gesehen, dass er euch nicht verfluchen konnte. Siehst du, was tut er darum? Er ist dabei, euch zu organisieren. Er bringt euch, oh, irgendwie sind wir alle eins. Seht ihr, wir glauben ja alle an denselben Gott. So ist es genau das, was Bileam tat. Und hat uns Judas nicht davor gewarnt? Sie irrten im Wege und waren in der Lehre Bileams und kamen um im Widerspruch Koras. Hat nicht Judas, der Stiefbruder Jesu, uns in der Bibel davor gewarnt? Sie sind wie Kain, von Anfang an der Käufliche. Derjenige, der zur Kirche ging und Kirchen baute und einen Altar baute und opferte. Sie irren in dem Wege Kains. Sie liefen in dem Wege Bileams und kamen um in dem Widerspruch Koras. Judas hat die ganze Sache ausgebreitet, genauso wie wir es heute Morgen hier vor euch tun und so wie wir es getan haben. Die ganze Sache liegt offen da. Sie kamen um durch den Widerspruch Koras. Stell dir nur vor, wie schlecht das war. Stell dir es nur recht vor, wie es dieser Korah sagte. Wir werden jetzt alle zu dem Fest hinaufgehen. Wir sind alle eins. Die Moabiter glaubten an Gott. Das waren die Kinder von Lots Töchtern. Seht ihr, wir glauben alle an einen Gott. Fundamental gesehen waren sie vollkommen richtig. Beobachte Bileam, er war genauso fundamental wie jeder gute Baptist oder Presbyterianer heute. Er kam herauf und da war Israel, die benennungslose, nicht-denominationelle Gemeinde. Sie aber waren eine Nation. Israel war keine Nation. Es war zu der Zeit ein Volk. Nach einer gewissen Zeit wollten sie Gottes Weg nicht mehr gehen. Sie wollten so wie die anderen Nationen sein. Das war es, wo sie versagten. Aber solange sie mit Gott verblieben, war es in Ordnung. Bileam kam heraus, schaute hinab und sagte, nun ja, ich weiß, einer von diesen Predigern hat die Frau eines anderen geheiratet und all diese anderen Dinge. Oh, natürlich, sie hatten genug. Er vergaß, den Ruf des Königs im Lager zu hören. Er hatte den geschlagenen Felsen nicht gesehen und jene eherne Schlange, die zur Versöhnung dahing. Er erkannte nicht, dass sie an keine Organisation angeschlossen waren. Sie waren an Gottes Bund angeschlossen und wandelten darin, siehst du? Und Biliam sagte, baut mir 7 Altäre. Das war das, was Jehova verlangte. Das war das, was Jehova auf beiden Seiten hatte. In Ordnung, legt 7 Kälber darauf. Das war das, was sie in jenem Lager da unten machten. Legt mir 7 Widder darauf, denn eines Tages wird ein Messias kommen. In Ordnung. Sie, fundamental, waren sie beide richtig. Fundamental, siehst du? Aber eines Tages, als er gesehen hatte, dass er sie damit nicht fangen konnte, sagte er, wenn wir uns mit ihnen zusammen organisieren. Und das war es, wo sie ihren Fehler machten. Und das ist ganz genau das, wo die Pfingstler ihren Fehler machten, als sie sich wieder organisierten wie der Rest der Kirchen. Ich bin euer Bruder. An einem dieser Tage werdet ihr herausfinden, dass das die Wahrheit ist. Es mag noch eine kleine Weile dauern, aber eines Tages werdet ihr sehen, dass das richtig ist. Dann traf sie Biliams Lehre direkt. Das war das, was sie wollten. Wir sind alle eins. Seht? So gingen sie hin. Alle ihre Propheten und alle gingen stracks mit ihnen. Und es war beim Fest, als dieselben alle sagten, wir alle glauben, dass da ein Gott ist. Lasst uns das glauben. Genau wonach sie Ausschau gehalten hatten. Ganz genau. Wenn auch die Methodisten und Baptisten jetzt kaum zusammenkommen können wegen ihrer Organisation, aber wenn eine übergeordnete, meisterhafte Organisation kommt, in der wir uns alle zusammenschließen können, dann ist es in Ordnung. Oh, du sagst, die Pfingstler werden das nie annehmen. Nein, was haben sie denn neulich in Missouri getan? Sicher habt ihr eure Zeitungen gelesen, seht ihr? Ihr werdet es nicht tun? Nein, nicht ihr Pfingstler, ihr Leute, aber ihr seid es nicht. Es ist die Regierung da oben, die euch dazu bewegt. Das ist das Haupt, das euch umwendet. Macht da nicht mit. Bleibt weg von dieser Sache. Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Befreit euch davon, so schnell ihr könnt, seht ihr. Das ist das Kirchliche, das Regierungsoberhaupt, das den Schritt tut. Wir waren nie hinübergegangen und hatten Krieg mit Deutschland gemacht und mit den Restlichen. Einige dieser großen Politiker haben sich hier zusammengesetzt. Sie machten neue Kanonen und mussten damit beginnen. Ich möchte kein Blutgeld von meinem eigenen Kind, das hinauszieht und dafür stirbt. Siehst du? Aber das ist der Grund. Es ist Politik, die so etwas macht. Und die ganze Welt ist vom Teufel beherrscht. Das ist genau das, was Jesus sagte. Und es wird nie richtig werden bis zum 1000-jährigen Reich, wenn Jesus kommt und es übernimmt. Aber jetzt haben wir diese Schwierigkeiten. Ich beeile mich, damit wir jetzt durchkommen. Genau das, wonach sie Ausschau hielten, genau die Sache, die sie wollten, bekamen sie auch. Satans Sieg beim Fest der Moabiter. Er hat ein weiteres auf Lager, was auch kommen wird. Er fängt sie alle in der gleichen Weise. Alle auf einmal. Stell dir nur vor, was sie getan haben. Es war dasselbe. Es benötigte keine 3 oder 4 Jahre, kein Hinausziehen. Der falsche Prophet war der Mann, der einfach über das Wort Gottes hinwegging. Er schlug jede Warnung, die Gott über die Nation gesandt hat, aus. Er aber sagte, kommt da heraus. Kommt der heraus. Kommt da heraus. Sie wollen nicht. Sie wollen da bleiben. Sie verachteten das Wort Gottes. Sie verachteten die Worte. Sie verachteten die Zeichen. Sie verachteten die Dinge, in denen wir sind. Und sie gehen einfach weiter. Irgendwie werden wir es erreichen. Wir machen weiter. Wir gehen hinüber. Wir müssen es haben. Das ist alles. Wir sind alle eins. Siehst du die Torheit des Teufels? Das ist dasselbe, was sie beim Fest von Nicäa gemacht haben, bei Nicäa in Rom. Sie haben eine Organisation daraus gemacht und das ist es, was da geschehen ist. Satan hatte ein Nicäa-Fest. Oh ja, und jedes Mal, hört zu, ich sage jetzt ein ganz großes Wort. Ebenso ihr, die ihr das Tonband hört und darüber streiten wollt, streitet mit euch selber und mit der Geschichte und der Bibel, aber nicht mit mir. Hört her, jedes Mal, wenn Gott einen Botschafter sendet und eine Botschaft hervorkommt, dann wird jene Kirche, jene Gruppe Menschen zum denominationellen Fest sich zusammen vereinigen. Das ist es, wie sie es tun. Das ist es, wie ihr Assemblies es getan habt. Das ist es, wie ihr Einheitsleute es getan habt. Das ist es, wie ihr es alle getan habt. durch euer Denominationsfest, wo ihr euch selbst in dieselbe Sache zurückgeworfen habt, die Gott von Anfang an verflucht hat. Das ist genau die Wahrheit. In jeder Zeit, in der die Gemeinde je eine Erweckung hatte, wie zur Zeit Luthers, geschah etwas. Was geschah? Es war so bei den Methodisten und durch die Zeitalter hindurch bei Zwingli, Finney und so weiter. Finney, all die anderen, wenn sie eine Erweckung hatten, was hat man dann damit gemacht? Sie haben alles gleich zu einem Denominationsfest verwandelt und sind mit den anderen zusammen hineingekrochen. Sie haben dann euch ein Brandzeichen aufgedrückt, wie den anderen auch. Daraufhin habt ihr eine Gruppe Menschen bekommen, die euch überwachen. Somit kann der Heilige Geist sich nicht mehr weiter durch euch vorwärts bewegen. Das ist es genau. Man fängt an zu predigen, wie es die Bibel lehrt, und die Denomination glaubt das nicht. Sie tun euch glatt hinaustreiben. Versuche es mal und probiere, ob das stimmt oder nicht. Du wirst sehen, dass es die Wahrheit ist. Seht euch dieses Denominationsfest an. Jedes Mal, wenn sie sich versammelten bei diesem Biliamsfest, dann setzten die Schwierigkeiten ein. Oh, Luther, Wesley, Pfingsten und sie alle sind dem zum Opfer gefallen. Pass auf, da war es. Halleluja. Als Mose hervortrat und sagte, wer ist für mich und für Gott? Amen. Da war es dann, wo der Levit sein Schwert herauszog und durch das Lager ging und mit Entschiedenheit alles erschlug, was damit zusammenhing. Amen. Alles, jeden Mann, der eine moabitische Frau hatte, sie töteten sie gleich miteinander. Jetzt ist die Stunde gekommen. Wo ist jener Mann? Wo sind die Söhne Aarons, welche von der Priesterschaft, die willig sind, das Wort Gottes zu ziehen, dieses scharfe, zweischneidige Schwert? Er sagte, wer steht zu mir und zu Gott? Wo ist er? Du kannst auffordern, aber niemand antwortet. Siehst du, was ich meine? Wir erfassen das nicht. Da ist etwas verkehrt. Pass auf, da waren sie. Das war der Zeitpunkt, wo Mose aufstand und diese Dinge sagte. Beachtet, das war ihre Sünde, die sie dort getan haben. Als sie sich mit Moab zu einer Denomination zusammenschlossen und sich zu einem Leib machten, diese Sünde wurde ihnen nie vergeben. Ich werde jetzt zum Ende kommen, nur noch eine Minute. Es ist spät geworden, nur noch eine Minute. Ihre Sünde wurde ihnen nie vergeben. Nicht einer von ihnen schaffte je das verheißene Land. Entschuldigt mich, noch eine Minute. In Johannes 6 sagt Jesus, unsere Väter aßen Manna in der Wüste. Sie waren Pfingstler. Bruder, sie aßen das Manna, sie hatten die echte Sache. Jesus sagte, und jeder von ihnen ist tot. Sie sind umgekommen. Sie sind ewig dahin. Ihre Sünde wurde ihnen nie vergeben. Was haben sie getan? Sie haben ihren Bund mit Gott gebrochen und sich mit Biliam organisiert, dem käuflichen Propheten, der nicht auf die Warnung Gottes hören wollte, der das Wort Gottes nicht nehmen wollte, der nichts von Gott nehmen wollte. Aber er war entschlossen, sie alle eins zu machen. Kannst du die Torheit sehen? Ich könnte eine lange Zeit dabei stehen bleiben, aber ich denke, ihr habt es erfasst. Seht ihr? Bedenkt, ihre Sünde wurde ihnen nie vergeben. Nicht einer von ihnen, die unter solchen Segnungen gelebt hatten und Manna gegessen hatten und alles. Als die echte, wahre Botschaft zur Kraftprobe kam, organisierten sie es. Wir werden die Moabiter und uns zusammenbringen. Sie sind eine große Organisation, eine große Nation. Wir sind noch nicht mal eine Nation. Wir werden einfach untereinander heiraten und dann werden wir in Ordnung sein. Wir werden mit ihnen sein. Es wurde ihnen aber nie vergeben. Nie wurde es vergeben. Jesus sagte, jeder von ihnen ist tot. Übersetze das Wort ins Hebräische oder Griechische, ins eine oder andere oder sogar ins Englische. Es bedeutet ewige Trennung, für immer dahin. Das ist richtig. Oh ja, sie sahen die Wunder. Sie sahen das Wort gesalbt. Sie aßen das Manna, das vom Himmel kam. Sie erfreuten sich der Segnungen von der Versöhnung. Sie sahen, wie der geschlagene Felsen sein Wasser gegeben hat. Sie tranken davon. Sie waren persönlich damit vertraut. Aber als es dahin kam, das Wort zu brechen, vergiss das nie. Als Jesus sagte, ich und mein Vater sind eins. Er sagte nicht, dass es drei sind, wenn alle diese anderen gewaltigen Grundlagen der Schrift. Neulich kam abends ein Mann zu mir, um mir zu zeigen, wo ich verkehrt wäre, oder über die Dreieinigkeit zu sprechen. Ich habe tausende guter Trinitätsfreunde. Sie sind in diesem Babylon. Ich habe auch eine Menge Einheitsfreunde in diesem Babylon, siehst du? Aber was geschah? Er sagte, das ist Fachsprache, Bruder Branham. Glaubst du an die Dreieinigkeit? Ich sagte, natürlich. Ich sagte, ich will in deinen Worten sprechen. Fachsprache. Wie glaubst du es? Er sagte, ich glaube an einen Gott. Ich sagte, du tust wohl daran, siehst du? Er sagte, ich glaube, es ist ein Gott und drei Personen in der Gottheit. Ich sagte, bist du nicht ein Student von Biola? Er sagte, ja. Ich sagte, es hört sich so an. Das spricht nicht sehr für deine Bildung. Drei Personen und ein Gott? In Übereinstimmung mit Webster-Lexikon muss es eine Persönlichkeit geben, bevor eine Person da sein kann. Herr, du glaubst an drei Götter. Du kannst keine Person sein, ohne eine Persönlichkeit zu sein. Denn es braucht eine Persönlichkeit, um eine Person auszumachen. Er sagte, nun, Herr Branham, Sie wissen, dass noch nicht einmal die Theologen das erklären können. Ich sagte, das stimmt genau. Das Wort kommt nicht zu einem Theologen. Die ganze Bibel ist an die Offenbarung gebunden. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle können nicht dagegen ankommen. Seht ihr es? Amen. Da steht ihr. Versteht ihr? Aber wenn es zu solchen Dingen kommt, oh mei. Wir wollen uns jetzt beeilen und so schnell wie möglich schließen. Ich muss einige von diesen Schriftstellen und Notizen übergehen. Seht? Nun gebt acht. Ihnen wurde nie vergeben, was sie getan hatten. Was haben sie getan? Sie haben sich der Segnungen erfreut. Vergiss das nicht. Ich werde es noch einmal wiederholen. Ihnen wurde nie dafür vergeben. Bedenkt, dieses Band geht um die Welt. Versteht ihr? Es wird in den verschiedenen Lagern in Afrika, in Indien und auf der ganzen Welt gespielt. Es wird in verschiedene Sprachen übersetzt und in den verschiedenen Lagern, Plätzen dann gespielt. Die Sünde wurde aber nie vergeben. Du sagst, gepriesen sei Gott, ich habe dies getan. Ich habe das getan. Ich habe das himmlische Manna gegessen. Jawohl, das haben sie auch getan. Und Jesus sagte, sie sind alle tot. Als aber die genaue Botschaft kam, wo sie den Bund nicht durch eine andere Nation hätten brechen sollen, denn Gott ist ein Absonderer und er sonderte dieses Volk ab. Sie hätten nichts damit zu tun haben sollen. Auch nicht mit irgendwelchen anderen Dingen und irgendwo hineinheiraten. Und die wahre, echte Gemeinde, die Braut Christi, ist Christus beigetreten, welcher das Wort ist. Sie heiratet nicht in irgendeine Organisation hinein oder in irgendeine Denomination. Bleib genau bei Christus und jenem Wort. Das andere zu tun, bedeutet ewige Trennung von Gott. Ich hoffe, jeder erfasst das. Nun, in unserem Text war es nahe, bevor das Passafest losging. Es war eine schreckliche Zeit. Menschen schliefen außerhalb der Tore. Bei jedem Passafest war es so. Sie lagen draußen auf der Erde. Die Gasthäuser und alles waren voll. Es war das Passa. Es war große Erwartung darin. Die ganze Luft war erfüllt. Nun in spätestens 5 weiteren Minuten werde ich fertig sein, so der Herr will. Oder 10. Also jedermann war geladen. Schau, es sind 3 Klassen von Menschen da. Seht, es war eine große Erwartung da. Sie wussten, dass dieser seltsame Mann auf das Fest heraufkam. Einige liebten ihn, sie glaubten ihm. Manche hassten ihn, die meisten hassten ihn. Und weil einer ihn liebte und der andere ihn hasste, wusste der Mann dazwischen nicht, was er tun sollte. Verstehst du? Sie wussten es nicht. Gebt acht, die Luft war voller Erwartungen. Die einen sagten, wenn er raufkommt, sage ich dir, werden wir ihn rufen. Wir werden ihn vor die Hohepriester stellen. Wir werden sehen, was seine Weisheit gegen Kaiphas ausrichtet. Er hatte das schon bewiesen, verstehst du? Sie sagten, wir werden jetzt dieses tun. Und wir werden schon sehen, dass manche von den großen Führern ihn ergreifen werden. Junge, sie werden diesen Kerl von innen nach außen krempeln. Sie werden es ihnen schon merken lassen, was es heißt, wenn sie unsere Priester zu Narren halten. Junge, sie wissen, was sie tun. Sie sind kluge Männer, sie wissen, was sie tun. Andere sagten, ich frage mich, was sie überhaupt mit diesem Kerl tun werden. Andere wieder sagten, oh, ich warte darauf, dass er kommt. Gott ist mit ihm. Er ist dieses Wort. Oh, ich möchte ihn einfach sehen. Verstehst du? Oh, sie waren geteilter Meinung. Nun siehe, diejenigen, die ihn kannten und ihm glaubten, die werden gewusst haben, an welchem Tor sie warten mussten. Siehst du? Sie wussten, auf welchem Weg er kam. Es war große Erwartung, aber ihr wisst, es waren nicht allzu viele, die ihn sahen. Sieh, es gab viele, die ihn nicht gesehen haben. Und so ist es heute auch. Manche sagten, er ist ein guter Mensch. Oh, da ist nichts verkehrt mit ihm. So wie Napoleon und Washington, so war er ein guter Mann. Aber oh, als ein Lehrer, nein, nein. Manche sagten, oh, er ist ein guter Mann. Oh, er ist einfach durcheinandergebracht, das ist alles. Er ist ein guter Bursche. Niemand kann etwas Schlechtes gegen ihn sagen. Andere sagten, nein, er ist ein Teufel. Ich kann euch sagen, dass das Gedankenlesen und all das andere Zeug falsche Weissagung ist. Es ist im Gegensatz zu unserem Glaubensbekenntnis. Glaubt so eine Sache nicht. Der andere sagte, Ehre sei Gott, es ist Gott. Ich erkenne ihn, ich verstehe es. Und sie warteten auf ihn. Nun, das ist genau die Weise, wie wir heute stehen. Genau dieselbe Sache. Das Wort gesalbt für diese Stunde, das Laodicea Gemeindezeitalter. Indem ich dies sage, schließen wir jetzt. Also nur noch einen Augenblick. Drei Klassen warteten auf ihn. So ist es heute. Das ist richtig. Drei. Passt auf, die Gläubigen jauchzten. Sein Dienst hatte bewirkt, dass er von einigen geliebt wurde, von anderen gehasst, und eine andere Gruppe wunderte sich über ihn. Siehst du? Sein Dienst, lasst mich das noch einmal zitieren. Sein Dienst, was immer es war, wir wissen jetzt, es war das Wort. Aber sein Dienst hatte verursacht, dass einige Menschen ihn liebten. Sie waren vorherbestimmt, das zu tun. Sie glaubten es. Sie sahen es. Als Nathanael heraufkam und er ihm sagte, was er getan hatte, dann sagte er, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Ich habe keinen Zweifel mehr. Simon stand da und sagte, O Andreas, ich werde nicht hinübergehen. Ich habe vorher schon all dieses Zeug gehört. Aber Andreas, du solltest kommen. Du solltest mitkommen. Komm nur einmal mit. Und während er da herannahte, sah Jesus ihn heraufkommen, wisst ihr. Er sagte, dein Name ist Simon, du bist der Sohn von Jonas. Da war keine Frage mehr. Sieh, das ist alles, was damit war. Sie waren da. Sie glaubten es. Sie haben es gesehen. Sie wussten, der Messias war dazu bestimmt und er tat es, als er kam. Er musste ein Prophet sein, denn Moses sagte, er wird ein Prophet sein. Und diese Zweifler waren 400 Jahre ohne einen Propheten gewesen. Immer in jedem Zeitalter brauchte es einen Propheten, um es in Ordnung zu bringen. Und hier stand er da. Es war keine Frage für sie. Sie warteten dort mit Psalmen in ihren Händen. Er wird nach einer Weile hier entlang kommen. Sie warteten. Die ganze Stadt war angespannt. Sie sagten, das ist ein Haufen Fanatiker, die da draußen am Tor versammelt sind. Der Nächste sagte, ich frage mich, was er wohl tun wird, wenn er hier heraufkommt. Weißt du, ich glaube, dass er ein Schwindler ist. Ich glaube, er hat eine Hasenpfote, mit der er sich das Ohr kratzt. Ihr wisst schon. Oder so etwas. Ihr wisst. Und so wie sie heute sagen, oh, es ist eine Art von Gedankenlesung, Gedankenübertragung. Es ist etwas und sie tun alles wegerklären. Ein anderer sagte, das ist ein Teufel. Bleib hier auf dieser Seite der Stadt. Hab nichts damit zu tun. Arbeitet nicht mit dieser Versammlung zusammen. Geht da nicht hin, seht? Wir wollen nichts damit zu tun haben. Drei Arten von Menschen. Nun passt auf, jetzt kommt er hier in die Stadt geritten. Ganz genau so, wie es das Wort sagte, was er tun würde. Auf einem kleinen Esel reiten kommt er in die Stadt. Diejenigen, die nicht auf das Glaubensbekenntnis schauten, die nicht auf den Tempel schauten, die nicht auf all diese anderen Dinge schauten, die nicht auf die Priester schauten, was sie zu sagen hatten, diejenigen, die ihm glaubten, standen mit Psalmen in ihren Händen da. Sie warteten nur auf die erste Bewegung. Du hast sie nie sagen hören, wer ist der, der da kommt? Oh nein, sie wussten, wer kam. Sie wussten, was das Wort sagte. Siehst du? Und die andere Gruppe? Siehst du, wie sie in der Stadt zurückgeblieben waren? Und dann, als sie diesen Lärm hörten, Hosianna, dem König, Hosianna, dem König, der im Namen des Herrn kommt. Hosianna, Hosianna. Als sie all das Gerufe hörten, die Priester rannten hinaus, um zu sehen, warum diese religiöse Erregung war. Und die Menschen sagten, wer ist dieser? Für was waren sie dort, Freunde? Ein religiöses Fest. Derselbe Gott, der ihnen dieses Fest verordnen musste, sagte ihnen, dass er da sein würde, und sie schrien, wer ist es? Die Zeit hat sich nicht verändert. Die Menschen sind genauso beschaffen wie damals. Hebräer 13, Vers 8 sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich schließe jetzt, während ich dies sage. Die Frage ist nicht mehr an Sie gerichtet. Sie fragten, wer ist es? Aber 1964 ist die Frage, wer sagst du, ist es? Was hat es mit all diesem auf sich? Hast du aufgehört, die Schriften zu durchforschen? Was denkst du, wer dieser ist? Ist es Gedankenübertragung? Ist es ein wildes Etwas aus der Wüste, irgendwoher? Wie sie sagten, Johannes war ein wilder Mann, der die Menschen da draußen in Wasser ertränkte. Obwohl Jesaja sagte, dass er da sein würde, der Vorläufer, Maleachi sagt ganz genau, dass er da sein würde. Diese Propheten sagten, dieser Prophet wird genau da aufstehen, um dem vorauszugehen. Und hier war er. Sie sagten, das ist ein wilder Mann. Bleibt weg von ihm, seht ihr? Habt nichts mit ihm zu tun. Und hier kommt der Messias, ganz genau wie die Schrift es sagte. Er wird auf einem Eselsfüllen in die Stadt reiten. Sanftmütig und demütig auf dem Füllen einer Eselin kommt er in die Stadt, damit die Schrift erfüllt werden sollte. Und hier stehen die Menschen wieder bei einem religiösen Fest, wie Biliam auch bei einem religiösen Fest stand und sagen, wer ist dieser? Und heute hat die Schrift für diese Stunde verheißen, Freunde, dass es direkt in unserer Mitte Stunde um Stunde erfüllt ist. Wer denkst du, ist es? Lasst uns damit befassen, während wir unsere Häupter beugen. Teurer Gott, wir denken alle ernsthaft nach, weil wir dies tun müssen. Es liegt in unseren Händen, Herr. Wir sehen dich, den großen König. Wir sehen die Verheißung deines Wortes. Wir haben jahrelang hiernach ausgeschaut, danach, dass diese Zeit kommt, während wir jetzt leben. Wir sehen dein gesalbtes Wort in deinem Volk. Es lebt es aus. Genau das, was du gesagt hast, wird stattfinden. Wir sehen Satans gesalbte Gruppe da draußen. Und wir haben durch das Wort hin und her, quer durch die Nation, ein Muster aufgezeigt, so dass nicht ein Stein unangetastet geblieben ist. Ich weiß nicht, wen du zum Leben verordnet hast, Herr. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Das ist deine Aufgabe. Aber es ist meine Aufgabe, jeden Stein zu bewegen. Gott, hilf mir, hilf anderen Männern, die es glauben. Bewege jeden Stein, Herr, damit nichts, was du verordnet hast, liegen bleibt und es nicht hört. Wir möchten dein Kommen gerne in unserer Generation sehen, Herr. Wir glauben es. Wir glauben, dass es noch einmal einen Palmfreitag gibt, Karfreitag und einen Palmfreitag, eine Kreuzigung deiner Gemeinde, aber unser Triumph wird sein, wenn du hereingeritten kommst. Wir beten Gott, dass du dein Volk heute segnest. Segne diese kleine Gemeinde. Segne diesen lieben Pastor und seinen Sohn hier, Bruder Outlaw und seinen Sohn. Beide, Jimmy Senior und Junior, segne jeden, der hier drin ist. Gott, mögen wir heute Morgen nicht nur hierher gekommen sein, möge ich nicht nur von Tucson hier raufgefahren sein, nur um zu, wenn ich das Vorrecht hatte, zu einigen Menschen zu sprechen, Herr, so war es, um nichts anderes zu verherrlichen als diese Person, von der die Menschen fragen, wer es ist. Sie erkennen, dass Menschen dies nicht tun können. Sie wissen, es ist weit entfernt von Menschen, diese Dinge zu wissen. Aber die Menschen sagen, was ist es? Herr, wir wissen, du bist es. Es ist Jesus Christus in der Person des Heiligen Geistes. Er ist der Heilige Geist. Ich komme von Gott, ich gehe zu Gott. Und wir sehen die große Feuersäule unter uns, Herr. Dieselbe, die sie im ersten Teil der Bibel mit Mose gesehen haben. Wir haben es in der Mitte der Bibel gesehen, als Paulus auf seiner Straße nach Damaskus war. Wir sehen es. Jetzt sehen wir es hier zur Endzeit wiederum. Drei ist eine Bestätigung. Es ist jedes Mal die Botschaft gewesen. Gott, mögen Männer und Frauen nicht länger an Traditionen und Bekenntnissen festhalten, sondern mögen sie aus dieser Sache herauskommen und ihr Leben vollständig Gott geben und glauben, nicht nur auf Theorie vertrauen und auf menschliche Dinge. Mögen sie dem lebendigen Gott vertrauen. Während diese Feiertage weitergehen, ist der Ruf immer noch, wer ist dieser? Was ist es? Was soll das alles? Religiöse Menschen sagen dieselbe Sache, und es ist derselbe Herr Jesus in seinem Volk Fleisch gemacht, der sein Wort für die Braut salbt. Und sie können es nicht verstehen. Sie sind alle so weit weg in Laodicea, bis sie nicht mehr wissen, was das alles soll. Aber der Prophet sagte, es wird Licht am Abend sein. Darum schauen wir jetzt danach aus, Herr. Komm, Herr, segne jeden. Mit euren Häuptern jetzt gebeugt und euren Herzen, glaubt ihr, dass dies die Wahrheit ist? Ja. Erhebe gerade deine Hand. Sage, Ich glaube wirklich, dass das die Wahrheit ist, dass wir in den letzten Tagen leben. Wir sind jetzt hier und ich glaube, dass wir so verwickelt sind. Warst du neulich in der Versammlung, als der Weizen, der Halm, habt ihr bemerkt, wir haben keine Organisation erhalten, die darauf folgte. Ich bin mit eurem Pastor die ganze Zeit hier gewesen, Jahr ein, Jahr aus. Gewöhnlich ist es so, in 2 oder 3 Jahren schon ist es organisiert. Diesmal hat es sich nicht organisiert. Es kann nicht. Die Hülse ist vom Weizen abgezogen, aber es gibt keine weitere Steigerung mehr. Der Weizen, der Dienst ist wieder genau zurückgegangen zu der Weise, wie es am Anfang war. Es ist Jesus Christus unter uns, Freund. Nicht ein Mensch, aber der Mensch, Christus Jesus, der in dir lebt und der ein Teil in dir sein möchte, und du bist ein Teil von ihm. Möchtest du ihn nicht heute empfangen? Ist irgendjemand hier, der die Geistestaufe noch nicht empfangen hat? Du sagst jetzt, Bruder Branham, ich sage dir, ich habe einmal gejauchzt. Das ist sehr schön. Ich habe einst in Zungen gesprochen. Das ist auch sehr schön. Aber doch nicht das, wovon ich spreche. Wie kannst du jauchzen und in Zungen sprechen und das Wort verleugnen? Der Beweis des Heiligen Geistes ist, sein Wort zu glauben. Das ist immer so gewesen, in jedem Zeitalter, wenn du das Wort erleben kannst. Jene Priester hatten Jesus um Millionen Meilen übertroffen, was die Früchte des Geistes anbelangt. Sanft, ruhig und sanftmütig, demütig. Er zerriss die Kirchen, er stieß sie beiseite und riss die Menschen heraus und nannte sie Schlangen im Gras und alles. Verstehst du? Aber er war jenes Wort. Das ist es. Glaube Gott. Gott ist das Wort. Glaube es. Wenn du noch keine christliche Taufe empfangen hast, hier ist ein Becken. Hast du den echten Heiligen Geist noch nicht empfangen, der dir bewusst macht, dass jedes Wort Gottes die Wahrheit ist und dass du Amen dazu sagst und es von ganzem Herzen glaubst? Wenn nicht, dann kannst du es heute Morgen empfangen. Und dann wirst du dich nicht fragen, wer dies ist, der die Menschen veranlasst, so zu handeln, wie sie es tun. Du wirst dann wissen, was es ist. Wenn du dieses Erlebnis nicht hast, würdest du dann sagen, Bruder Branham, gedenke meiner in deinem Gebet und ich will meine Hand erheben. Und du sagst dann, ich will, ich will. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Das ist fein. Gott segne dich. Fein. O Gott, während die Musik lieblich spielt. O, er ist wunderbar. Gewiss. Ratgeber, Friedefürst, der mächtige Gott, immerwährender Vater. Ich bete, dass du diesen Menschen gibst, Herr. Ich kann nur beten. Alles, was ich zu tun weiß, ist, für sie zu bitten. Sie haben ihre Hände gehoben. Ich tue, wie ich ihnen versprochen habe, zu tun. Ich bete, dass du ihnen dieses große Erlebnis gibst. Nicht einfach nur so eine Art Gemütsbewegung, sondern ein wirkliches Erlebnis. Gott so begegnen wie Mose dort, auf der Grundlage in der Schekina-Herrlichkeit. Und nicht nur dort, sondern um nie von diesem Wort abzuweichen, um weiter damit direkt ins verheißene Land hineinzugehen. Gott gewähre es jenem und jedermann heute Morgen. Krankheit ist heute unter uns, Herr. Wir beten, dass du es heilst. Heile jede kranke Person, jeden Bedürftigen. Gewähre es, Herr. Sie sind jetzt dein. Ich gebe sie dir in Jesu Namen. Amen. Es tut mir leid, ich bin fast 2 Stunden schon hier oben. Aber seht, ihr habt noch den ganzen Abend. Ihr könnt nach Hause gehen und euch erholen und ein kleines Nickerchen machen. Aber vergesst nicht, was ich euch gesagt habe. Ich habe es euch von meinem Herzen gesagt. Ich weiß, es klingt sonderbar. Vor ein paar Jahren kam ich hierher nach Phoenix zu euch und heilte die Kranken durch das Gebet des Glaubens. Ich habe es nicht erklärt. Ich wollte es nicht erklären. Ich beobachtete einfach und wartete ab, was die Menschen tun würden. Ich beobachtete einfach die Nachahmungen und die Dinge, die aufkamen. Es ist eine große Sache für mich gewesen, es zu beobachten. Aber jetzt komme ich zu euch mit einer Botschaft, die dieses Zeichen bestätigt. Was hat die Gemeinde? Nein, es ist keine Denomination geworden. Aber was ist mit den Denominationen während dieser Erweckung geschehen? Was haben sie getan? Sie sind geradewegs in Laodicea hineingegangen. Millionen und Millionen und Billionen Dollars sind hineingeflossen. Sie sind groß und reich geworden und sie häufen Eigentum im Wert von Millionen Dollars und solche Dinge. Und die Botschaft zu empfangen? Nein, in der Tat wollen sie das nicht. Sie lehnen das ab. Was ist es? Die Hülse ist vom Weizen weg. Der Weizen muss jetzt so sein, um in der Gegenwart des Sohnes zu liegen, um zu dem einen vollen Evangelium zurückzukehren, zu dem goldenen Getreide für den Meister. Möchtest du das nicht glauben? Immerhin, wer ist dieser? Wer ist es? Kann es ein Mensch sein? Kann es eine Kirche sein? Kann es eine Denomination sein? Es ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Glaubst du ihm? Ich frage mich jetzt nur mit einer kleinen Anbetung nach so einer abgehackten Botschaft. Schwester, wie wäre es, wenn du uns den Akkord für diesen kleinen Chorus hier gibst? Ich liebe ihn. Kennst du dieses alte Lied? Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Möchtest du mit mir singen? Alle jetzt nur in Anbetung. Betet nur mit mir an. Ich lieb ihn. Bedenke jetzt, es ist wie im Fernsehen. Er ist in deinem Wohnzimmer. Weil er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Hast du erkannt, was das bedeutet? Hast du die Tiefe von dem erfasst, was er getan hat? Ich lieb ihn. Ich sehe ihn nicht, aber er ist hier. Ich habe einen kleinen Empfänger hier drin, eine kleine Sache, die in meinem Herzen aufleuchtet. Ich weiß, es reflektiert ihn. Er ist hier, mich zuerst, und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Ich möchte jetzt, dass ihr Folgendes tut, während wir das Lied summen. Wir sind nun eine gemischte Gruppe, wenn es danach geht, was wir gewesen sind. Denke daran, meine Grundlage war katholisch. Verstehst du? Jetzt sind wir alle hier drin, eine gemischte Gruppe. Aber jetzt sind wir aus all diesem Zeug herausgekommen. Wir gehören zu Christus. Wir sind sein. Während wir dies jetzt singen, lasst uns gerade umdrehen und einander einfach die Hände schütteln. Ihr braucht nicht aufzustehen. Sagt einfach, Gott segne dich, Bruder, Gott segne dich, Schwester. Während wir es tun, nur in einer wirklich christlichen Atmosphäre. Ich glaube, Gott liebt es, angebetet zu werden. Denkst du das nicht auch? Bete ihn an. Gott ist ein Gegenstand der Anbetung. Und wir möchten ihn anbeten. Und wie tun wir es? Ihr liebt einander. Ihr behandelt einander einfach so. So wie ihr diesen tut, so tut ihr mir. Lasst es uns jetzt gerade singen und einander die Hände schütteln und anbeten von, weil er... Gott segne euch. Oh, ich lieb ihn, ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf. Ich frage mich, brennt das in deinem Herzen? Ist da etwas drin, was so richtig gut fühlt? Du weißt, du fühlst, als ob du es am liebsten einfach hier rausnehmen könntest und es umarmen. Oh, fühlst du so in deinem Herzen? Wenn nicht, Freund, dann sei vorsichtig. Du bist auf gefährlichem Boden, wenn da nicht richtige Liebe drin ist. Ich liebe ihn. Nicht nur ein Lied, sondern eine Realität. Er liebte mich zuerst. Wo wäre ich heute gewesen? Ich bin 55 Jahre alt. Mein Leben wird bald zu Ende sein, siehst du? Er erkaufte mir Erlösung. Bruder Trau, was möchtest du? Ein Mann aus der Versammlung spricht. Wie weißt du das? Mein Geist gibt Zeugnis mit seinem Wort, dass ich vom Tode zum Leben hinübergeschritten bin. Danke, teure Christen, das tut mir gut. Ich komme gerne an einen Ort wie diesen, wo man sich wie zu Hause fühlt. Es fällt mir schwer, wegzugehen. Ich denke einfach weiter, schaue auf diese Uhr und ich sehe meine Tochter da sitzen, wie sie ihren Kopf schüttelt und so herabschaut. Auch mein Sohn sitzt hier oben und sagt, warum hältst du uns so lange hier? Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach gerne bei euch. Ich liebe Gemeinschaft. Ihr wisst, ich habe das nicht an allzu vielen Orten. Ihr wisst das. Und es wird immer weniger. Aber ich weiß, ich komme näher dahin, siehst du? Und eines Tages werde ich meine letzte Predigt halten und die Bibel zum letzten Mal schließen. Ich werde dann eine kleine Reise machen. Kommt ihr mich eines Tages besuchen, wenn es soweit ist? Kommt herauf und dann setzen wir uns einfach für immer hin und unterhalten uns, wie es Bruder Karl sagte, und leben für immer. Nun schaut, Freunde, ich möchte euch um etwas bitten, was ich euch tun möchte. Ich habe euch jetzt von eurem Essen abgehalten, seht? Und jetzt hat Bruder Outlaw vor einer Weile etwas getan. Sehr selten tut er etwas, was ich nicht gerne habe. Aber seht, er hat ein Opfer für mich erhoben. Ich frage mich selbst, ob es nicht besser wäre, wenn einer von ihnen zurückginge und sich an die Tür stellt, damit das Opfer zurückgenommen werden kann. Und geht und nimmt es und kauft Essen davon. Das ist ein Geschenk von mir zurück an euch, seht? Tut das, seht? Das wäre schön. Er ist ein lieblicher Mensch. Überall, wohin ich gehe, möchte er etwas tun, um mir zu helfen. Das ist seine Art. Einige Männer stehen hier. Ich habe Angst, ihren Namen zu nennen. Ich könnte ihre Gefühle verletzen. Da war ein kostbarer Bruder, der gerade erst zur Herrlichkeit eingegangen ist. Er ist schnell gegangen. Er wusste, dass ich die Wälder liebe, so wollte er mir einen Jeep kaufen. Ich wollte es ihm nicht gestatten. Dann, nachdem er gegangen war, wollte seine kleine Frau es tun und ich wollte es ihr nicht gestatten. Aber die Jungs, die übrig geblieben waren, kamen zusammen und gingen hierher. Und da ist noch ein Bruder, der zu dieser Gemeinde kommt. Er sagte, Bruder Brennem, ich mache Sandautos. Ihr wisst, so Buggies oder Kutschen, wie ihr es nennt. Und er sagte, ich baue dir so eine. Ich wollte es ihm nicht gestatten. Weißt du, was diese Jungs getan haben? Sie haben einen Jeep und eine Sandkutsche zusammen in einem gemacht. Ich habe noch nie so einen gesehen. Von der Versammlung in Tucson an jenem Abend fuhren sie ihn herauf in meinen Hof und sagten, dies ist ein Geschenk von den Leuten aus Phoenix. Sie wollten sich nicht nur selbst einschließen, sondern sagten, oh, siehst du, es ist von uns allen zusammen. Oh, ich weiß einfach, wenn ich überhaupt zum Himmel kommen darf, dann werde ich mit solchen Menschen zusammenleben. Ihr wisst, das bedeutete mir so viel, so etwas wie das, diese kleinen... Das gibt mir das Empfinden gegenüber Bruder Outlaw hier. Du sagst, nun Bruder Brennem, ich... Geh mal hierauf zu einigen, finde erstmal so etwas, wo man dich liebt und mit dir spricht und über Jesus spricht. Und Menschen von... Nun ihr wisst, Vögel gleichen Gefieders. Ihr wisst, sie kommen gern zusammen und sprechen über Dinge und haben Gemeinschaft miteinander. Und ich schätze das, aber ich möchte das Opfer nicht, Bruder, Schwester. Meine Gemeinde gibt mir ein kleines Gehalt von $100 die Woche und ich komme damit aus. Darum schätze ich es. Wenn jetzt jemand von euch sein Essen bekommen möchte, nun, dann wird da hinten jemand an der Tür stehen und ihr bekommt euer Mittagessen von mir. Ihr seht, es wird einfach gut sein. Manche von euch habe ich vom Essen abgehalten. Liebt ihr ihn? Dann müsst ihr mich lieben, denn ich bin ein Teil von ihm, versteht ihr? Amen. Das ist der Grund, warum ich euch liebe. Der Herr segne euch. Lasst uns jetzt aufstehen. Vergesst nicht unsere kommenden Versammlungen. Immer wenn ihr in der Gegend seid, dann erinnert euch einfach daran und kommt herein. Ihr seid immer willkommen. Willst du für mich beten? Ich bin die Person, die Gebete braucht. Willst du beten? Wie viele können die Last erkennen, was ich zu tun habe und die Dinge, die vor mir liegen? Und ich weiß, was da drüben kommt. Versteht ihr? Ich kann es sehen, genauso wie ich andere Dinge kommen sehe. Ich weiß, was da kommt, siehst du? Wir haben keine Zeit, darüber zu sprechen. Lasst uns darüber sprechen, was jetzt geschieht. Der morgige Tag wird schon selber für das Seinige sorgen, siehst du? Wollt ihr für mich beten? Nun habt ihr eure Hände erhoben, dass ihr für mich beten wollt? In Ordnung. Gott segne euch jetzt. Ich werde den Dienst jetzt eurem lieben Pastor wieder übergeben, Bruder Jimmy Outlaw. Gott segne dich, Bruder Outlaw.